Welche Trends gab es taktischer Art in dieser Bundesliga-Saison? Diese Frage wollen wir jetzt besprechen in diesem Segment des Rasenfunk Royals und ich freue mich sehr auf eine tolle Runde dazu. Tobi Escher ist hier, kennt ihr natürlich vom Bundesliga, Zwo-Bundesliga, Rocket Beans und so weiter und so fort. Und Martin Rafit ist hier in den heiligen Rasenfunkhallen. Den kennt ihr natürlich von Spielverlagerung und ja auch aus dem Rasenfunk. Ich würde sagen, wir legen los.
Der Rasenfunk Royal.
Ich bin keiner, der sich verpisst in solchen Situationen. Ich bin keiner, der sich jetzt hier verpisst. Hundertprozentig nicht.
Ja, ich bin keiner, der sich verpisst.
Der ausführliche Saisonrückblick.
Hallo und herzlich willkommen hier im Rasenfunk, liebe Hörerinnen und Hörer. Und ich begrüße sehr Tobias Escher. Tobi, schön, dass du da bist.
Danke für die Einladung.
Ach Mensch, Tobi, das wäre so schön, wenn du jetzt auch hier auf diesem Sofa sitzen könntest. Beziehungsweise auf diesem Sofa, dann würde es ein bisschen eng. Ja. Aber ich hätte dann eine Lösung gefunden. Ja. Und schön, dass Martin hier ist. Hi Martin.
Wir bringen eine Sache gleich weg. Für die, die das Video gucken, ich fasse jetzt einmal Max für euch an. Man kann ihn anfassen.
Okay, gut, dass wir das endlich geklärt haben. Antworten okay. Auf Fragen, die Welt nie gestellt hatte. Und ich möchte an dieser Stelle auch dem Bund Deutscher Fußballlehrer danken, dass sie dich quasi warm gemacht haben, Martin. Ja. Du hast da gestern einen Vortrag gehalten. Darfst du verraten, worüber?
Ich denke schon. Taktische Trends. Und ihr kriegt das jetzt gratis.
Ja, Moment, man mussten die dafür zahlen? Also ja, doch, klar müssen sie dafür zahlen. Ja, okay. Sehr gut. Ja, das ist doch schön. Gratis, aber nicht umsonst. Ich würde sagen, lass doch direkt einfach mal reinblicken. Also in der letzten Saison, Tobi, da haben wir viel über Leverkusen und Stuttgart gesprochen. Und die große Überschrift über das Taktiksegment damals war, ob wir die Überwindung des Guardiola-Positionsfußballs gesehen hätten in der letzten Saison. Kann man da dran anschließen jetzt für diese Saison?
Nein, würde ich sagen. Also es gibt tatsächlich ein paar Details, da werden wir gleich drüber reden, die sich so in der Bundesliga durchgesetzt haben, finde ich. Aber es ist nicht so, dass jetzt im großen Stile die Teams das kopiert hätten, was Stuttgart und Leverkusen gemacht haben. Am ehesten kann man vielleicht noch die Bayern reinzählen, aber auch die eigentlich gar nicht so extrem in der zweiten Saisonhälfte, sondern das war schon so ein bisschen Backlash zurück zu alten Saisons. Also es war nicht das wie die vergangene Saison, wo wir mit Stuttgart und Leverkusen wirklich zwei taktisch herausragende Teams hatten. Die haben diese Saison immer noch sehr gut Fußball gespielt, hatten aber aus verschiedenen Gründen nicht das Niveau nicht halten können. Und ich glaube aber, dass diese Hoffnung, dass da jetzt mehr Teams auf diesen Zug aufspringen, die war ein bisschen zu hoch gegriffen.
Ist halt dann vielleicht doch zu komplex. Das heißt, verstehe ich dich richtig, es war ein bisschen langweiliger in taktischer Sicht in dieser Saison.
Also ich fand schon, ja. Ich fand schon, dass es sehr viel gleichmütiger war diese Saison. Also es gab relativ wenig taktische Überraschungen, es gab relativ wenig taktische Umstellung zum Beispiel. Es gab viele Teams, die sich mit einem System gebastelt haben und das dann wirklich durchgezogen haben. Da gesehen wenig Varianz drin gehabt. Und es gab auch relativ wenig Varianz in den Systemen. Also es gab jetzt keine besonders neue, spannende Variante, kein Tannenbaum-Formation. Da musste man dann wieder zweite Liga gucken, wenn man sowas entdecken wollte.
Mhm. Gut, vom Tannenbaum, da bist du ja auch besonders großer Fan. Aber Martin, ging dir das auch so mit Blick auf diese Saison, dass du das...
Dass mir der Tannenbaum gefehlt hat.
Das natürlich vor allem.
Schon, ja, eigentlich. Ich finde ja tatsächlich, dass es eine zu Unrecht fast nie praktizierte Formation ist. Aber ich gehe gerade so die Mannschaften nochmal durch im Kopf. Und es war natürlich, also ich meine, Leverkusen und Stuttgart haben ja... Das Ding ist, dass Leverkusen und Stuttgart in der Saison davor die besseren Versionen waren von der aktuellen Saison. Mhm. Das macht es natürlich schon mal, weil man von der Vorsaison ein bisschen verwöhnt ist, macht es das ein bisschen uninteressanter, die aktuelle Saison. Bayern fand ich schon sehr, sehr gut, auch aus taktischer Sicht sehr, sehr interessant in sehr vielen Facetten. Und ansonsten gab es aber nichts so ganz Herausragendes. Ich fand Freiburg schon gut. Man hat aber schon auch recht viele Mannschaften gehabt, die sich so ein bisschen auf primär über defensive Dinge und Stabilität irgendwie wieder definieren. Und man könnte argumentieren, dass die interessanteren Mannschaften waren eher die, bei denen es nicht so gut lief diese Saison. Also zum Beispiel, ich glaube, Gladbach hat eine sehr interessante Entwicklung gemacht. Hoffenheim hat eine sehr extreme Entwicklung, zumindest versucht, Bochum hat einen ganz spannenden Saisonverlauf gehabt, aber das war alles eher von Misserfolg geprägt als davon, dass da irgendwas richtig gut war. Deswegen nicht so eine Aushängeschild-Saison wie die davor. Aber das war auch nicht zu erwarten. Das hat man natürlich nicht jedes Jahr, dass man so taktische Durchbrüche hat.
Aber da würde ich ganz gerne mal einhaken, weil gerade bei dieser Frage konzentriert man sich aufs Tore verhindern oder geht man mit wehenden Fahnen in jeden Angriff? Da haben wir ja zwei Extrembeispiele in der Saison gesehen. Beides Aufsteiger. Das eine ist der FC St. Pauli, die vielleicht auch nicht ganz freiwillig, weil sie offensiv ein paar Defizite hatten in der Saison, sich auf eine sehr gute Defensive gestützt haben. Und es war ja die zweitbeste Defensive der Liga hinter den Bayern. Und auf der anderen Seite Holstein Kiel, die mit wehenden Fahnen untergegangen sind, wo du mir aber ja auch mal erklärt hast in einer Sendung, dass das mindestens so erfolgsversprechend ist, wie eben, dass wir stellen uns nur hinten rein, weil du so eher mal einen überraschenden Punkt holen kannst. Tobi, wenn wir die beiden nebeneinander stellen, würdest du sagen, da gibt es, also ist es jetzt dann Zufall, dass dann das eine Team, nämlich das mit der Defensive, in der Liga geblieben ist oder gab es da irgendetwas Neues?
Also sehr wird da aber auch die Taktik favorisieren. Natürlich im Taktiksegment muss man auch immer dazu sagen, dass da ja auch dann unterschiedliche Spieler mit unterschiedlichen Stärken auf dem Rasen stehen. Und St. Pauli hatte da in vielen Mannschaftsteilen auch die besseren Spieler einfach für die Spielidee, die sie gehabt haben. Mhm. Also wenn du mit Erik Smit, Jackson Irvine, Hauke Wahl im Zentrum spielen kannst und das Zentrum mit den Spielern verdichten kannst, hast du auch als Nichtaufsteiger eine hohe Chance, die Klasse zu halten. So. Und bei Kiel war es halt so, dass sie auch versuchen mussten, offensiver zu spielen, weil der Kader nicht so viel anderes hergab. Also wenn du da dann die Innenverteidigung angeguckt hast, war das wesentlich schwächer. Und es gab auch immer wieder Phasen in Spielen, wo Kiel versucht hat, sehr tief zu stehen. Und sie haben dann regelmäßig sich über die Flügel ausspielen lassen. Dementsprechend würde ich da noch keinen allgemeinen Trend daraus ziehen. Aber es ist ja trotzdem schon auffällig, dass wir dieses Jahr wieder so ein bisschen so ein Backlash hatten in Richtung, wie Martin das gerade gesagt hat, dass Teams sehr viel die defensiven Abläufe fokussiert haben und damit dann auch grundsätzlich Erfolg hatten, wie zum Beispiel auch einen Freiburg, Frankfurt zu Stück weit, also dass das wieder stärker im Vordergrund stand.
Mhm. Für mich ist Frankfurt tatsächlich so ein bisschen, ich weiß nicht, ob Enttäuschung ein bisschen zu krass gesagt ist. Die waren ja auch dann letztendlich eine gute Mannschaft, aber taktisch fand ich die schon sehr bieder eigentlich. Und ich habe, glaube ich, kein Frankfurt-Spiel gesehen, wo ich irgendwas richtig Positives rausgezogen habe. So, das Ding ist natürlich, dass sie gerade in der ersten Saisonhälfte mit dieser Doppelspitze, was natürlich schon clever, so stark auf Konter zu spielen, wie sie es gemacht haben. Generell ist es natürlich taktisch, muss man sagen, es ist ein interessanter Punkt, dass überhaupt wieder eine Mannschaft da ist, die wirklich explizit auf Konter spielt. Das wurde ja lange Zeit sehr, sehr intensiv gemacht und hat immer das Problem so ein bisschen, dass man sehr wenig Szenen im Spiel hat. Ne? Also du kannst in einem Spiel so um die 80 Mal angreifen, du kriegst aber nur so, du kriegst ja nur Konter, wenn der Gegner entsprechend mal den Ball verliert. Das sind meistens nur so 10 bis 20 Szenen irgendwie. Und deswegen kann man auf den Konter manchmal lange warten, auch wenn der mal passiert ist, er hat eine hohe Qualität. Aber es ist halt so, man hat sehr wenig Kontrolle darüber, wie gut man im Spiel ist, wenn man auf Konter spielt. Und deswegen ist es ein bisschen unpopulär geworden, das so als so ganz zentrales Element rauszuarbeiten. Und das ist natürlich interessant, dass Frankfurt das wieder ein bisschen mehr gemacht hat. Man könnte auch argumentieren, dass es Dortmund in der Endphase der Saison ein bisschen gemacht hat. Es war zumindest was sehr häufig sehr erfolgreich war bei Dortmund. Und das ist vielleicht noch so ein, das ist natürlich ein Element, was nie weg war, aber was diese Saison vielleicht ein bisschen präsenter war als davor. Das ist aber, ja, vielleicht so gesehen. Ich habe mich jetzt selber ein bisschen widerlegt. Ich habe gesagt, Frankfurt war nicht interessant. Dann habe ich gesagt, warum Frankfurt interessant war. Aber ja, das ist ein nicht ganz so augenfälliges Element wie man es davor hatte mit Stuttgart und Leverkusen, wo man natürlich die ganze Zeit sieht, was bei denen interessant ist, weil die haben sehr viel den Ball und immer wenn die den Ball haben, ist interessant. Bei Frankfurt ist immer nur interessant, wenn der Gegner mal einen Fehler macht, dann wird's interessant. So.
Ich würde da gerne das dann kapern, was Martin gerade gesagt hat, weil wir da auch schon bei dem ersten Punkt sind, den ich jetzt dediziert als Taktiktrend für diese Saison aufgreifen würde, wenn das okay ist, Max.
Ja, gerne.
Weil wir, ich habe es jetzt diese Saison sehr, sehr häufig erlebt, da hat Martin total recht, dass wir wieder mehr Teams haben, die dezidiert auf Konter spielen. Die aber vor allem nach Führung dezidiert nach Konter spielen. Und das ist super auffällig gewesen, finde ich, diese Saison, dass du, wenn ein Team wie Frankfurt ist, häufig mit 60% Ballbesitz ins Spiel gestartet, hat das dann auch meist gar nicht so schlecht gemacht aus einem Positionsspiel heraus. Sobald sie in Führung lagen, fiel der Ballbesitz auf 40% oder darunter sogar. Das kannst du mit Mainz machen, das kannst du mit Frankfurt machen, das kannst du mit Werder Bremen auch machen, ganz extrem. Da waren viele Teams dabei, die eben versucht haben, wenn sie erstmal in Führung waren, über Konterspiel die Führung hochzutreiben. Jetzt mal aus größerer strategischer Sicht. Das habe ich in dieser Extremität, wie ich das diese Saison bei Bundesligaspielen erlebt habe und teilweise auch nicht mal im positiven Sinn erlebt habe. Also bei Frankfurt hat es ja nicht immer funktioniert. Also Frankfurt war prädestiniert eigentlich für diesen Fußball. Die haben 4 Spieler im Sturm, die alle in den Top 30 der schnellsten Spieler der Bundesliga sind. Sie haben mit Bahoya sogar den schnellsten Spieler der Bundesliga. Ich glaube, der hat, glaube ich, den Geschwindigkeitsrekord aller Zeiten aufgestellt. Ja. Und trotzdem haben sie da nur in Anführungszeichen 12 Kontertore rausgeholt. Aber dass das immer mehr Teams versucht haben, gerade nach Führung auf Konter zu spielen, würde ich schon als großen Trend diese Saison betrachten.
Was war dein Gefühl, wie gut das funktioniert hat?
Nicht gut. Also Konter ist, du hast ja gerade schon gesagt, Konterstrategie ist ja sowieso eine schwierige Sache. Ich habe aber auch das Gefühl, dass viele Teams auf Konter sehr gut eingestellt sind natürlich. Dass wenn du zum Beispiel ja in der Tiefe einen 4-2-Aufbau hast, das ist so das zweite Ding, da komme ich aber gleich zu, dann hast du ja da hinten 6 Spieler, falls du dann der Pass nach vorne vergeigst, die dann trotzdem noch hinten stehen. Hm. Genauso, wenn du halt einen 3-2-Aufbau in einer etwas höheren Schicht hast, hast du auch eigentlich meistens gut abgesichert und die meisten Teams spielen ja auch gar nicht mehr so riskant ins Zentrum rein. Das war ja so ein bisschen das, was Stuttgart zeitweise die Füße gebrochen hat, dass sie immer wieder ins Zentrum reingespielt haben, aber dann eben auch, weil Stiller und Karasor nicht die Form der vergangenen Saison hatten, auch besser gedeckt wurden, auch teilweise doppelt wurden, dass sie da viele Ballverluste hatten und dann ausgekontert wurden. Aber das passiert ja sehr selten. Das ist mir bei St. Pauli sehr extrem aufgefallen, weil St. Pauli war ja eigentlich nach vorne sehr, sehr harmlos. Mhm. Was aber auch daran lag, dass wie wenige Teams wirklich all-in gegangen sind gegen St. Pauli, weil sie halt wussten, St. Pauli hat schon eine Gefahr im Konter. Das hast du gegen Frankfurt im Spiel ganz deutlich gemerkt, als die dann all-in gehen musste, dass dann St. Pauli plötzlich sehr viel mehr Durchschlagskraft hatte, weil die eigentlich eine gute Kontermannschaft sind. Nur wenn der Gegner ja immer 6 oder 5 Mann komplett hinter dem Ball hat, auch gut abgesichert ist mit einem guten Gegenpressing, dann kommst du ja nicht in diese Umschaltsituation rein.
Das ist natürlich, ich habe gestern in meinem Vortrag gesagt, es gibt 2 Defensivtrends und einer davon ist tiefes Verteidigen in der Fünferkette. Und das ist natürlich dann meistens die Strategie gewesen bei diesen Mannschaften, die auf Konter spielen. Und das ist aber keine Strategie, die dezidiert für Konter besonders gut ist, weil es auch im Gegenpressing relativ leicht zu kontrollieren ist, weil du ja wenig Personal vorne hast. Also du kannst hinten, stehst du sehr gut, du kannst die ganze Zeit nach vorne verteidigen, du hast nicht das Problem, was du bei einer Viererkette häufig hast, dass den Gegnern irgendwie Spieler im Rücken rumschwimmen, weil dieser Raum im Rücken der Sechser werden häufig von raus Verteidigern kontrolliert und deswegen macht es das von der Orientierung und von der Kommunikation zwischen den Spielern ein bisschen einfacher, aber dir fehlen dann eben gerade, also im 5-4-1 fehlt dir der zweite Stürmer im Vergleich zu einem 4-4-2 und im 5-3-2 fehlen dir die Flügelstürmer, die natürlich für Konter sehr, sehr essentiell sind. Deswegen, ne, als das bei Frankfurt richtig gut geklappt hat mit den Kontern, waren sie auch meistens 4-4-2 mit Mamouche Ekitike vorne und noch Flügeln. Und ich glaube, in der zweiten Saisonhälfte haben sie viel mehr Fünferkette gespielt. Und da ist das eben eine noch weniger erfolgsversprechende Situation, weil es im Gegenpressing, wenn du eine gute Zentrumskontrolle hast, wenn du nicht zu naiv bist mit deinen Ballverlusten, dann entstehen da normalerweise keine Konter.
Ja, und du brauchst auch ein bisschen mehr Ballbesitz. Also du musst eigentlich vorschieben, du brauchst dann aber auch die Ballbesitzphasen, damit du halt den Gegner dann auch in wiederum mit Ballverlusten dann, also dass der Gegner auch mal einen Ball gewinnt und du dann wieder einen Gegenpressing, Gegenkonter starten kannst, solche Geschichten eigentlich. Die großen Konterteams der vergangenen Jahre hatten ja auch häufig 40-45% Ballbesitz. Mhm. Also diese extremen Ballbesitzwerte, wie wir sie in der Bundesliga seit ein paar Jahren haben, die sind ja gar nicht historisch belegbar. Also das ist halt, ich gucke ja jedes Werder-Spiel und da ist es ganz häufig so, Werder hat 60% Ballbesitz in den ersten 20 Minuten, dann machen entweder sie selber oder der Gegner ein Tor und dann dreht sich der Ballbesitz mit 60-40. So, das aber ist in der Bundesliga relativ häufig geworden, dass es längere Phasen im Spiel gibt, wo ein Team 30% Ballbesitz nur hat. Oder teilweise so extrem wie bei Union Berlin, die jetzt in der zweiten Saisonhälfte sehr viele Spiele mit 20% Ballbesitz bestritten haben. Und da sind natürlich die Ballbesitzphasen dann auch zu kurz, um dann wirklich einen dann kommst du halt auch nicht in ein aktives Verteidigen rein, wenn du die ganze Zeit passiv verteidigst und tief stehst.
Hm.
Was, glaube ich, ein bisschen eigentlich den Trend zusammenfasst, dass einfach der Mid-Block, also das Mittelfeldpressing ist so ein bisschen, ich glaube, das habe ich schon vor 2 oder 3 Jahren gesagt, dass das immer mehr ausstirbt. Und das ist jetzt, glaube ich, so ein bisschen die Saison, wo wir es fast endgültig gesehen haben, dass Mittelfeldpressing einfach basically einfach tot ist. Und die Mannschaften spielen entweder halt ganz hohes Pressing und gehen komplett vorne drauf, oder sie spielen noch ein Mittelfeldpressing in Anführungszeichen, was aber sehr passiv designt ist, wo sie dann früher oder später auf jeden Fall ins tiefe Verteidigen zurückfallen. Und das ist natürlich, das führt zu diesen extremen Ballbesitzwerten, ne? Wenn ich komplett Manndeckung zustelle, dann hat der Gegner nie einen langen Angriff. Der Gegner hat maximal normalerweise 3 Pässe, häufig nur 1, und ich krieg mehr oder weniger, natürlich, wenn dann mal der Ball im richtigen Fleck runterfällt oder der Gegner sich irgendwo durchsetzen kann, dann laufe ich direkt in einen gefährlichen Schnellangriff, aber zumindest sind die Angriffe des Gegners relativ kurz und ich krieg relativ schnell den Ball zurück und dementsprechend habe ich mehr Ballbesitz als der Gegner. Und in dem Moment, wo ich aber passiv zurückfalle und sag, ich lasse den Aufbau vom Gegner komplett offen, ich lasse die Innenverteidiger offen, ich lasse die Außenverteidiger offen und mache nur dahinter dann alles zu, dann können die natürlich so lange den Ball zirkulieren über ihre Abwehrposition, wie sie wollen, und haben direkt sehr, sehr viel Ballbesitz. Also dieser Trend, dass es eben in diese Extreme geht und dieses ein bisschen intuitivere eigentlich, balancierte Verteidigen, dass das so ein bisschen ausstirbt. Ich glaube, das sieht man genau darin, was Tobi beschreibt, dass die Mannschaften dann entweder aus strategischer Erwägung oder manchmal auch aus Krafterwägungen dann das hohe Pressing nicht durchziehen und dann dementsprechend tiefer stehen. Vielleicht noch ein Satz dazu zur Begründung, warum das so ist, ist, dass Mannschaften tendenziell im Ballbesitzspiel einfach so gut geworden sind, dass sie normalerweise diese Standard-Mittelfeld-Pressing-Ideen, die es gibt, was ja normalerweise darin besteht, dass man wartet auf einen Moment, um dann hochzugehen, den Gegner zu isolieren, und dann lässt man auf der ballfernen Seite 2 Spieler frei und dann hat man 2 Spieler Überzahl in Ballnähe und dann gewinnt man den Ball. Und die Mannschaften sind zu gut darin geworden, diese Momente zu antizipieren, aus diesen Momenten rauszukommen und wieder auf die ballferne Seite zu kommen. Es gibt zwar noch Situationen, wo das mal funktioniert, aber insgesamt sind Mannschaften so gut darin, ihre freien Spieler zu finden, dass sich das nicht mehr lohnt, darauf zu spekulieren, dass man die einfach isolieren kann. Weil über Rückpässe, über Sechser anspielen, über Torwarteinbindung kommen die immer wieder auf die ballferne Seite und dann läufst du nur hinterher, wenn du versuchst, so zu spielen. Und das kannst du dir nicht leisten.
Und das hat ja auch ein Stück weit mit der Formation der Teams zu tun, weil die vorherrschende Formation in der Bundesliga ist ein hohes Angriffspressing im 3-4-3, häufig immer als Manndeckung ausgeführt, das dann aber im Verlauf des Angriffs, wenn sie halt dann überspielt werden, zu einem tiefen 5-4-1 oder 5-3-2 wird.
Mhm.
Und das sind halt Formationen, mit denen du sehr schlecht auch im Mittelfeld Druck erzeugen kannst. 5-3-2 noch ein bisschen, ein Stück weit, aber du hast dann relativ viele Spieler sehr weit hinter dem Ball. Du musst dann sehr weit wieder aus der Formation rausrücken. Es ist einfach keine gute Formation für Mittelfeldpressing. Die Hochzeit des Mittelfeldpressings in der Bundesliga war ja nicht rein zufällig mit der Hochzeit des 4-2-3-1 verbunden, wo du halt eben vorne mit den Stürmern längst und dann guckst, dass du über das Mittelfeld oder über die 4 Mittelfeldspieler zugreifst und dann eventuell Unterstützung von den 4 hinten bekommst.
Wobei man, das ist ein bisschen Henne- und Ei-Problem, ne? Ist das, ja. Also wird die Formation gewählt, um so zu spielen, oder wird so gespielt, weil man die Formation hat? Ich glaube, es ist eher Ersteres. Ich glaube, da haben viele wahrscheinlich auch ein bisschen von Leverkusen gelernt, weil ein bisschen weniger beachteterer Trend von Leverkusen ist, dass die ja letzte Saison auch in entscheidenden Momenten total comfortable einfach tief verteidigen konnten. Also die haben ja das entscheidende Spiel gegen Bayern dadurch gewonnen, dass sie einfach 5-4-1 tiefer Block, lass immer machen, gespielt haben. Und das hat gereicht, um das Topspiel der Liga zu gewinnen. So, das hat dann diese Saison im Hinspiel überhaupt nicht mehr gereicht. Waren sehr glücklich dann unentschieden gespielt und im zweiten Spiel war es dann volle Manndeckung eigentlich. Genau, das haben, glaube ich, viele Mannschaften gesehen, dass der Vorteil ist von diesem Dreierkettensystem, dass du kannst sehr leicht einfach 1 gegen 1 hoch ins Pressing aufrücken, da hast du eine sehr leichte Orientierung und in dem Moment, wo das zusammenfällt, fällst du einfach in deine Fünferkette zurück, easy, und chillst. So. Das haben sich, glaube ich, schon ein paar auch abgeguckt. Das ist vielleicht auch der größte Trend, den man ausmachen kann, dieses 3-4-2-1 mit 5-4-1 im tiefen Verteidigen, sehr mannorientiert im hohen Pressing und im Spielaufbau dann so Dreieraufbau, zwei Sechser, zwei Zehner, Flügel einfach besetzt, ein Stürmer vorne und dann gibt es da unterschiedliche Varianten, wie man es konkret ausspielt, aber das war eh schon in den letzten Jahren so die favorisierte Struktur für Spielaufbau, die jetzt so langsam ein bisschen abgelöst wird auf Top-Niveau, ne? PSG macht es nicht mehr so, Bayern macht es nicht so, Barca macht es auch nicht so. Aber in der Breite ist das immer noch eine sehr, sehr leichte Formation und ist auch die Formation, die beispielsweise beim BVB dann irgendwie die Wende gebracht hat. Ne? Die haben es eh schon, im Ballbesitz haben sie es eh schon versucht in der ersten Saisonhälfte und jetzt am Ende hat Kovac dann auch einfach gegen den Ball einfach auf genau das umgestellt, was für alle ganz gut funktioniert.
Aber ich würde gerne nochmal zu dem Ausgangspunkt zurückkommen, den Tobi hatte, nämlich, dass wir sehr viele Teams sehen, die nach einer Führung das, was sie erfolgreich zur Führung gebracht hat, aufgeben und dann auf etwas setzen, was dann aber nicht mehr so gut klappt. Weil ist ja klar, wenn du tiefer verteidigst und auf Konter setzt, dann wird der Weg zum gegnerischen Tor weiter, du kriegst nicht so viele Aktionen, das war das, was du gesagt hast, Martin. Und die Art der Chance ist auch eine, die musst du erstmal ausspielen. Und da gibt's noch so eine kleine Nebenbeobachtung, dass du inzwischen 10 Manuel Neuer Torhüter in der Liga hast, in dem Sinne, dass die alle einen langgeschlagenen Ball 40 Meter vorm eigenen Tor verteidigen. Das siehst du, also das fällt einem ja nicht mal mehr auf, wenn das jetzt auch der Torhüter von Heidenheim macht. No disrespect, aber damit meine ich, ist es quasi noch schwieriger geworden. Also Tobi, weil du den Punkt auch aufgebracht hast, woher glaubst du, kommt das, dass die Teams ja dann eigentlich damit das aufgeben, was sie zur Führung gebracht hat und ist das nicht dann vielleicht der nächste Entwicklungsschritt, zumindest für die besseren Teams, zu denen ja dann Eintracht Frankfurt definitiv gehört, dass man da bei seiner Spielanlage bleibt und eher versucht, so das zweite Tor nachzulegen?
Ich glaube, bei Eintracht Frankfurt ist es ja auch so extrem, weil die natürlich die beste Voraussetzung für eine Kontermannschaft haben. Und dann, ich glaube, eher die Tatsache ist, dass sie dieses 60% Ballbesitz, was sie auch so natürlich durch die Erwartungshaltung und durch die Art der Gegner häufig erzwungenerweise haben, die sie ja gar nicht unbedingt haben wollen, dass sie das quasi mitnehmen, auch da auch ganz gut sind da drin, aber dann eigentlich eher nur auf diesen Moment warten, wo sie dann in den anderen Bereich rübergehen können. Und ich glaube, das liegt auch daran, dass immer noch viele Teams, Martin hat das schon gesagt, viele Teams haben sehr gute Ideen, wie sie einen Mittelfeldpressing bespielen können. Durch Brighton, De Zerbi sind ja auch ein paar Ideen gekommen, wie du einen Angriffspressing bespielen kannst, auch ein mannorientiertes Angriffspressing über einen dritten Mann beispielsweise. Aber sehr viele Teams haben große Probleme damit, einen tiefen Gegner zu bespielen. Also einen Gegner, der dann sich in einer tiefen Ordnung sehr, sehr wohl fühlt. Wir kommen gerade mit einer der torreichsten Bundesliga-Saisons. Und wenn du anguckst, wie häufig Spiele gedreht wurden, das hat sich nicht groß verändert in den vergangenen Jahren. Es fallen einfach mehr Tore in den Spielen. Also die Spiele gehen höher aus. Mhm. Und das liegt natürlich auch daran, dass so Teams wie Bayern und Leverkusen sehr, sehr viele Tore schießen, aber auch, dass immer die Teams das immer noch auf ein 2-0, 3-0 hochschaukeln können.
Was er dann eigentlich dafür spricht, dass das der richtige Ansatz ist. Dass man eben dann nach der Führung sich erstmal zurückzieht und den Gegner machen lässt. Aber es ist so ein bisschen stagniert die komplette Entwicklung in der Bundesliga, oder?
Würde ich nicht unbedingt sagen. Ich überlege gerade, die Frage ist natürlich, woran man es misst. Ne? Also wir haben ja jetzt schon ein paar Entwicklungen ausgemacht. Das ist ja ein Gegenargument dazu, dass es stagniert. Aber natürlich jetzt diese Saison keine so großen Entwicklungen. Allerdings natürlich, weil wir auch die Saison davor ein bisschen Sprünge gemacht haben. Und jetzt gerade, wir sind natürlich jetzt wieder in einer Situation, was wir schon vor 2 oder 3 Jahren fand ich es ganz extrem. Und letzte Saison war ein bisschen Gegenbeispiel. Letzte Saison hatte man relativ viele Teams, die recht gefestigt waren in ihrer Spielweise. Und diese Saison haben wir wieder sehr, sehr viele Teams, die in einer Findungsphase sind. Ne, Gladbach ist in einer permanenten Findungsphase. Okay, hatten sie vielleicht auch schon die Saison davor. Hoffenheim, ganz extreme Findungsphase. Wolfsburg ein bisschen, wobei Augsburg, ja, genau, Union ein bisschen, also gerade im Tabellenmittelfeld sehr, sehr viel Findung.
Leipzig extrem, weil das, was funktioniert hat, gar nicht mehr funktioniert.
Ja, genau. Und dann muss man auch, und das ist vielleicht auch schon ein Hinweis darauf, die Mannschaften, die nicht in der Findungsphase waren, da guckt man komplett in die obere Tabellenhälfte. Also ich habe die Tabelle gerade hier auch auf und die nicht in der Findungsphase waren, Stuttgart, obere Tabellenhälfte, Werder, Mainz, Freiburg eigentlich auch nicht. Hätte man denken können, neuer Trainer, aber hat relativ gut das weitermachen können, was Streich auch immer gemacht hat, so, und hat sich relativ schnell eingefunden. Dortmund natürlich, aber ist halt Dortmund. Leverkusen natürlich nicht, Findungsphase. Bayern hat sich sehr, sehr schnell gefunden, eigentlich vom.
Aber du würdest sagen, dass Dortmund nicht in der Findungsphase war.
Doch, doch. Also, klar, aber okay. Es ist halt Dortmund, deswegen ja, okay. Sind sie in der oberen
deswegen
Tabellenhälfte.
Sind sie okay.
Also, sie waren jetzt, ja in der Phase, wo sie. Schon. Zwischenzeitlich sogar war Dortmund in der unteren Tabellenhälfte, ja. Weil sie auch in der Findungsphase sind. Also, das ist glaube ich, ganz interessant und deswegen hat man, glaube ich, noch keine so großen Fortschritte gesehen, weil man ja auch gar nicht so bei der unteren Tabellenhälfte, außer Pauli, Heidenheim und Kiel, kann man bei gar keinem so ganz klar sagen, was jetzt deren Spielweise ist. So. Und dann kann das natürlich auch, dann können die natürlich auch keine taktische Revolution machen, wenn die alles, was sie machen, nur 3 Spiele lang machen. So. Das ist vielleicht noch ein bisschen Faktor. Aber das ist ja der Fakt, dass so viele in der Findungsphase sind, ist ja ein Hinweis darauf, dass sie versuchen, eine taktische Evolution zu machen. Ne? Also die Frage ist ja zum Beispiel bei Hoffenheim, wie wird denn Hoffenheim aussehen, wenn sie sich gefunden haben? Und vielleicht ist das dann was, wo man sagt, okay, das ist jetzt ein Fortschritt.
Ich würde auch nochmal einwerfen wollen, dass natürlich wir jetzt nicht von der Bundesliga oder auch von allgemein vom Fußball jede Saison eine Revolution erwarten sollten. Klar. Ich meine, als wir damals mit Spielverlagerung angefangen haben, so 2010, 2011, 2012, da haben wir die ersten 5 Jahre, kann ich mich daran erinnern, da habe ich viele Bundesliga-Analysen gemacht, da ging es nur darum, wie 4-2-3-1 gegen 4-2-3-1 gespielt hat und welches Team aus welchem Grund gerade im Mittelfeldpressing besser zugreifen konnte. Da war dann nicht viel mit Nuancen und sowas. Und das kam dann irgendwann, Guardiola, dann haben die Leute das Positionsspiel stärker aufgegriffen und. Und das Zweite, was dazu kommt, ist natürlich, dass viele Trainer zwar in den Sonntagsreden gerne von offensivem Fußball reden, dass sie ja so gerne Tore sehen wollen, aber im Endeffekt wollen sie auch ihren Job behalten. Und da bei allen taktischen Revolutionen in der Fußballgeschichte, sei das Sacchi mit dem raumorientierten Pressing gewesen, sei das Catenaccio gewesen in den 60er Jahren, auch Pep Guardiola ist da missverstanden mittlerweile, weil die Leute sehr häufig die defensiven Aspekte von so einer Revolution aufgreifen und die dann erstmal implementieren, bis sie sich dann irgendwann vielleicht mal die offensiven Dinge zu Herzen nehmen. Und das finde ich jetzt auch bei Di Serbi, bei dem Ganzen, was wir da sehen, sehr, sehr krass, dass sie halt, dass zwar jedes zweite Bundesliga-Team macht mittlerweile bei einem Abstoß einen 4-2-Aufbau und guckt dann, dass sie da rausspielen wollen, aber halt nicht mit dem Risiko, mit dem Di Serbi das macht, sondern halt eben, um da gut abgesichert zu sein, um da vielleicht mal ein Spiel beim dritten Mann zu bekommen, um dann die Gegner ins Pressen zu locken. Aber wenn es nicht klappt, dann spielen sie trotzdem den hohen Ball in die vordere Linie. Und deswegen, da muss man, glaube ich, die Erwartung da so ein bisschen bremsen, weil letztes Jahr ist halt viel von dem Di Serbi-Ding plus halt viel Manndeckungskram plus Leverkusen, Stuttgart, die es noch auf ein neues Level gehoben haben, ist viel neu reingekommen und das ist aber nicht jedes Jahr so, sondern das ist jetzt einfach eine normale, ich würde das als normale Saison bezeichnen, ich würde nicht mal als Übergangssaison, es ist einfach eine normale Saison, wo das halt so ein bisschen gefestigt wurde, was wir letztes Jahr gesehen haben, aber eben nicht in dem Sinne, wie Stuttgart und Leverkusen es gemacht haben, weiterentwickelt wurde.
Ja, das Ding ist bei, wenn man beim Kopieren von Spielweisen gehen ja häufig auch Facetten verloren. Was Tobi sagt, dass Di Serbi so in so Ansätzen kopiert wird, liegt halt auch daran, dass Di Serbi deshalb funktioniert, weil der einfach bis zum Kotzen einfach nur dieses Ablagenspiel trainiert. Also die trainieren halt wie irre einen Aspekt des Spiels und fokussieren ihre gesamte Spielweise auf diesen einen Aspekt. Und das ist ja, wenn du als Trainer hast du ja eine Spielweise, du hast ja deine Coaching-Punkte, deine Übungen und du musst ja alles umschmeißen. Du musst, also wenn du wirklich 1-1 das spielen willst in dieser Extremform, müsstest du alles weg und nur noch das. Und das machst du natürlich nicht, sondern du sagst, du ergänzt das. Du nimmst 20% davon rein und dann entwickelst du das nicht so schnell und nicht so extrem. Und vielleicht ist es sogar, stellst du sogar fest, naja gut, wenn man es nicht so extrem macht, dann bringt es auch nicht so viel. Und dann machen wir doch lieber wieder andere Sachen. Aber ich glaube, dass wir stark in einer Phase sind, wo sich, glaube ich, neue Spielweisen auch so ein bisschen rausentwickeln. Ich glaube, wir müssten vielleicht sogar in dem Kontext ein bisschen mehr über Gladbach reden, die es ja durchaus geschafft haben, so ein bisschen sich im Laufe der Saison auch zu finden. Die haben immer noch das Problem, dass sie nicht die sind nicht so gut, die haben immer noch defensiv sehr große Probleme, aber die hatten zumindest phasenweise, haben sie zumindest offensiv ganz guten Fußball gespielt. Und das ist so ein bisschen das, wo, glaube ich, viele hinwollen. Und ich habe ich hatte gestern die These, dass wir jetzt das Zeitalter der Lösungssuche haben. Das heißt, wir sind ein bisschen weg von dieser Diskussion, wie spielt man denn Fußball generell? Aha, so funktioniert Pressing, aha, so funktioniert Spielaufbau, Positionsspiel, sondern es geht mehr darum, auch so ein bisschen Spiel für Spiel zu gucken, welche Möglichkeiten hat man, wie greift man an, mache ich irgendwie dort eine Überladung, spiele ich dort mit so, also was so ein Thema ist ja zum Beispiel gerade, sind dieses Durchlassen von Bällen, dass man Cortaluz, sagt man im Portugiesischen, kommt aus Brasilien, dass man den Ball einfach durchlässt, was Bayern zum Beispiel macht, was Stuttgart manchmal macht, was wir bestimmt noch mehr sehen werden und so kleine.
Also damit meinst du, dass du den Pass nicht direkt annimmst, sondern du lässt ihn durch für einen Spieler, der hinter dir
genau,
steht.
Genau, richtig. Und solche Geschichten werden, glaube ich, immer mehr entwickelt jetzt so, aber es ist natürlich, das ist natürlich alles so ein bisschen on top auf dem, was wir jetzt gelernt haben über die letzten 20 Jahre. Wir brauchen eine gute Mannschaftsorganisation, wir brauchen gutes Verschieben, gutes Anlaufen, eine gute Ballzirkulation. So, das muss man ja erstmal alles reinbringen und dann on top einfach so offensive Lösungen suchen und gucken, wie mache ich einen Flügelangriff, wie greife ich durch die Mitte an, wie überlade ich irgendwo, wie spiele ich ein Angriffspressing aus und so. Das wird sich jetzt, glaube ich, das wird sich so langsam entwickeln und die Trainer werden immer mehr so kleine Sachen finden, wo sie merken, okay, das ist wirklich effektiv. So, das machen wir jetzt, weil das funktioniert richtig gut. Und ich glaube, jetzt sind noch viele Sachen, wo so ein bisschen, es wird ein bisschen da was probiert, es wird ein bisschen da was probiert, man hat da mal eine Idee, wie man das ausspielen kann, dann probiert man das, dann ist man damit vielleicht nicht ganz so zufrieden, macht es dann das nächste Mal doch wieder anders. Also ich glaube, deshalb ist jetzt gerade bei vielen so, dass man das Gefühl hat, die versuchen irgendwas, aber die sind noch nicht so ganz entschlossen die wissen noch nicht, die haben noch nicht so das Bild, genau so wollen wir spielen. Und ich glaube, wir entwickeln uns aber in eine Phase, wo wir, glaube ich, wenn wir uns in 5 Jahren zusammensetzen, vermute ich, dass wir nicht 10 Mannschaften haben, die 3-4-2-1 spielen und alle relativ ähnlich, sondern dass wir eher wahrscheinlich der Großteil der Liga einen sehr eigenen Spielstil hat, der auch sehr klar auf die Spieler angepasst ist.
Da muss man, glaube ich, auch, entschuldige Max, dass du schon wieder nicht zu Wort kommst.
Alles gut.
Da muss man natürlich auch über das Thema Manndeckung reden. Weil das ist, glaube ich, der große Pfeiler, der da auch so reingeflockt wurde. Weil du in den letzten 20, 30 Jahren hast du sehr viele kollektive Ideen entwickelt. Das hatte Martin ja gerade schon sehr gesagt. Du hast erst die Mannschaftsorganisation der Defensive gesteigert. Du hast geguckt, wie kriegen wir es hin, dass wir, wenn wir nicht nur Manndeckung spielen, wie kriegen wir es hin, dass wir eine Überzahl um den Ball haben, dass wir kollektiv verteidigen, dass wir dann 3 Verteidiger gegenüber 2 Angreifern haben, dass wir eine Überzahl haben. Und dann war ja Positionsspiel eigentlich auch die Antwort darauf, sodass dann geguckt wurde, okay, wie schaffen wir es jetzt als angreifende Mannschaft uns so zu organisieren, dass wir wieder den Vorteil haben. Und viele der Ideen, die wir jetzt in den vergangenen 5, 6, 7, 8 Jahren entwickelt wurden, die sind darauf ausgelegt, dass der Gegner in der Defensive organisiert ist. Und die sind sehr wenig darauf ausgelegt, dass der Gegner nicht einfach Mann gegen Mann zustellt. So. Und da finden sich jetzt so Ideen langsam, aber das ist natürlich in der Findungsphase. Und das erfordert auch, wie Martin das gerade sehr schön gesagt hat, dass die Lösung dieser Probleme wieder sehr viel stärker auf den Spieler runtergebrochen wird. Du kannst nämlich gegen ein Manndeckungssystem nur sehr schwer systematische Lösungen finden, die nicht sehr stark von der individuellen Klasse einzelner Spieler abhängt. Du musst da sehr viel stärker dann deine eigene Mannschaft in den Fokus bringen und deren in den Fokus bringen, welche Spieler können wir wie in welches 1-gegen-1 bekommen, wie können wir das auflösen, dass wir dann da eine Überzahl hinbekommen, welcher Spieler kann da was beitragen. Das ist ja beim Positionsspiel in der extremsten Form, kannst du ein Positionsspielsystem in der Mannschaft überstülpen. So, das ist ja auch der Klassiker, genauso eine Raumdeckung, das ist der Klassiker von Ralf Rangnick, wie der damals seine Ulmer Spieler beleidigt hat. Ich kann auch 10 Leichtathleten aufstellen und die könnten das genauso umsetzen. So. Da waren die Spieler dann beleidigt danach, aber es ist ja auch die Wahrheit mit so einem Raumdeckungssystem. Und das funktioniert halt nicht mehr mit dem, was du jetzt mit einer Manndeckung wieder hast, die ja der große Trend ist, würde ich sagen. Das wird immer noch unterschätzt. Wenn du halt Spiele von 5, 6 Jahren anguckst, das war halt einfach anderer Fußball, weil du eben jetzt, hast du in jedem Bundesligaspiel häufig Mann gegen Mann einfach. Also beide Teams stellen sich Mann gegen Mann zu in der hohen Phase und dann fallen sie tief zurück, haben wir ja schon gesagt. Aber dieses Mann gegen Mann ist so extrem geworden. Ich merke das immer, wenn ich Werder Bremen gucke. Aber Werder Bremen war noch, als Ole Werner angefangen hat, waren die eines der mannorientierteren Teams. Da habe ich immer geschrieben, sie spielen mannorientierter als der Schnitt. Und mittlerweile sind sie eins der raumorientierteren Teams, weil sie halt immer noch raumorientierte Elemente auch in ihrem hohen Pressing haben. Und sie haben sich halt null verändert. Also Ole Werner macht ja seit Jahren sehr, sehr ähnliche Sachen. Er macht ja immer so kleine Bausteine, nur die er verändert. Aber alles um sie herum hat sich so verändert, dass sie jetzt plötzlich komplett anders wirken im Vergleich zur Liga.
Mhm. Aber trotzdem stelle ich mir die Frage, weil ihr jetzt ja beide letztlich gesagt habt, es geht jetzt eben darum, dann eben Mann gegen Mann und eben tiefen Block dann mit kleinen Lösungen auseinanderzuspielen. Gleichzeitig hat Tobi aber auch schon gesagt, das lastet dann oft auch mehr auf der Schulter der Spieler. Ist ja auch so ein Klassiker, dass Trainer sagen, ich bringe sie bis ins Angriffsdrittel und da dürfte dann ein bisschen freestylen und so weiter. Man will ja auch nicht alles durchchoreografieren. Aber widerspricht dem nicht so ein bisschen, dass es auch eine ganze Reihe von Teams gibt, die das rein theoretisch könnten, auch von der Qualität der Spieler her? Zum Beispiel Mainz ist da ein Beispiel. Ich glaube, viel vom Frust von Eintracht Frankfurt-Fans kommt daher. Der BVB definitiv auch ein Team, dass man zwar rein theoretisch die Qualität hätte, das im Angriffsdrittel auszuspielen, aber in letzter Konsequenz fallen die dann doch immer wieder auf die einfachen Mittel zurück, nämlich na, im Zweifel spielen wir den langen Ball, verlängern den oder versuchen irgendwie ein Ablagenspiel aufzuziehen. Also ich habe den Eindruck, dass eigentlich die Varianz an Dingen, die man sieht in Spielen, eher abgenommen hat zur Vorsaison.
Ich glaube, das ist ein bisschen ein Fehlschluss, weil die Art und Weise der taktischen Mittel anders ist als normalerweise. Also wenn du ein Mittelfeldpressing hast und dagegen eine Ballzirkulation, dann hast du ja über teilweise eine Minute oder zwei Minuten eine relativ statische Situation, wo du beobachten kannst, okay, die machen jetzt gerade das, die verschieben in der Viererkette so und der Gegner besetzt das Zentrum so und versucht auf die Position zu kommen und das kannst du eine Minute lang so beobachten. Gegen eine Manndeckung kannst du jedes taktische Mittel nur 2 Sekunden lang beobachten, weil dann wird schon der Ball gespielt, dann ist schon der Zweikampf, dann geht's schon weiter. So, und ich glaube, dass das diese Saison viele Sachen versucht wurden, aber eben nicht auf so einem gesamttaktischen Level. Ne, du könntest theoretisch gegen eine Manndeckung könntest du dich auch hinstellen und sagst, du schiebst 6 Spieler in die letzte Linie. Dann steht der Gegner mit einer Sechserkette da, wenn er dich manndeckt. Und dann hast du auf deiner kompletten eigenen Hälfte hast du 4 gegen 4 plus Torwart. Kannst du ausspielen. So, sowas kann man nochmal probieren. Das hat wahrscheinlich niemand so viel probiert. Also ich glaube, da waren die Leute vielleicht nicht so kreativ. Aber du hast ganz viele so, okay, wir wollen diesen Stürmer freikriegen oder wir wollen so den Flügel ausspielen oder wir wollen, dass der Gegner einen Torwart anläuft und dann spielen wir es über eine Ablage aus oder so. Also du hast so viele kleine Sachen und irgendwelche Rotationen und irgendwelche, okay, wir wollen so den zweiten Ball gewinnen und so. Und deswegen ist das, glaube ich, naturgemäß gegen eine Manndeckung, wenn du volle Manndeckung hast, ist das Spiel kleinteiliger. Du hast nicht die großen, also ist zwar theoretisch auch möglich, muss man sagen, es gibt da ein paar taktische Varianten, die man machen könnte, die auch so on a big scale sehr viel anders sind, aber das sehen wir zurzeit noch nicht, sondern wir haben zurzeit noch, okay, die Mannschaften stehen relativ aufgefächert in ihrer Hälfte, du hast 20, 30 Meter Abstand zwischen allen Spielern und dann versuchst du diese Räume irgendwie zu nutzen und darin hast du viele kleine taktische Ideen, die unterschiedlich gut funktionieren und man muss auch, was ich noch sagen will, ist, dass und das ist eigentlich ist das eine neue, der lange These des Tages, der lange Ball ist eine neue Erfindung.
Okay, elaboriere.
Weil der lange Ball traditionell ja gespielt wird in einen relativ dichten gegnerischen Block rein, weil ich keinen Spielaufbau machen will. Weil ich will meinen Spielaufbau nicht von hinten gestalten und nicht ruhig. Und sobald ich ein bisschen Druck kriege, habe ich Angst, den Ball zu verlieren. Und deswegen haue ich den Ball nach vorne und hoffe, dass ich ihn irgendwie zurückgewinnen kann. Und ich komme quasi über meine Zweikampfstärke ins Spiel, anstatt über meine Aufbaustärke. Jetzt ist es eine Situation, wo man die Aufbaustärke dafür nutzt, den Gegner rauszuziehen. Man zwingt den Gegner Mann gegen Mann zu spielen. Das heißt ja auch, warum wurde denn bisher nicht Mann gegen Mann gespielt? Weil du hinten 1 gegen 1 stehst. Du stehst auf der ganzen Spielfeldbreite einfach mit 3 Verteidigern gegen 3 Stürmer. Da hat man vor 3 Jahren noch gesagt, das ist viel zu riskant, das kannst du nicht machen. Die laufen dir in diese Räume rein, die spielen da einen langen Ball rein, sind weg, kriegst sofort ein Gegentor. Das geht gar nicht. Und dann ist ja logisch, ne, wenn das ist eindeutig die Schwäche des Systems. Und dieser lange Ball gegen diese Mannorientierung ist der Versuch, die Schwäche dieses Systems auszunutzen. Und der Ball fliegt dorthin, wo das System eine Schwäche hat. Und ist insofern sehr, sehr viel logischer und in einer Weise auch sehr viel konstruktiver und folgt sehr viel mehr einer offensiven Spiellogik als der klassische lange Ball, bei dem es einfach darum geht, wir wollen den Ball erstmal so weit wie möglich vom Tor weg haben und dann in den zweiten Ball irgendwie reinkommen. Also das ist, die Unterscheidung muss man, glaube ich, machen, weil es strategisch ein riesengroßer Unterschied ist. Und dann ist es natürlich so ein bisschen, dass jetzt Mannschaften so ein bisschen herausfinden müssen, wie... weil sich ja auch gezeigt hat, diese Idee, okay, die stehen hinten 3 gegen 3, riesige Räume, dann spielt man einen langen Ball rein und hat sofort ein Tor geschossen, wurde jetzt demonstriert, das ist nicht so. Das ist nicht mal gegen Manchester City, die da Haaland stehen haben, der jedem Verteidiger weglaufen kann. Nicht mal bei denen ist das so. Sondern Verteidiger kriegen das schon halbwegs kompensiert, dann können die davor sich auch wieder zurückziehen und auf einmal wird es dann doch sehr viel schwerer, dagegen ein Tor zu schießen, als man dachte. Und da versuchen jetzt Mannschaften eben Lösungen zu finden, so, wer geht denn dann tief? Auf wen spiele ich denn den langen Ball? Wie positioniere ich mich denn auf den zweiten Ball? Will ich überhaupt die Breite besetzt haben? Gehen die Spieler aus der Breite tief? Will ich überhaupt einen Zielspieler vorne haben oder mache ich es so, wie es auch viele machen, dass sie die Mittelstürmer so in die Halbräume zurückfallen lassen und dann so links und rechts einen Anspieler haben und das Mittelfeld, das Abwehrzentrum vom Gegner verweisen lassen, weil das ja den Gegner dazu zwingt, quasi die Innenverteidigung aufzugeben. Ne? Wenn der Gegner keinen Mittelstürmer hat und ich Mann decke, dann habe ich auf einmal keinen Innenverteidiger mehr, dann ist da wieder ein riesiger Raum. Ist das vielleicht die bessere Idee? Haben jetzt viele versucht. Und das ist jetzt so ein bisschen, da gucken jetzt, glaube ich, gerade viele so, was ist da der beste Approach, was nicht leicht rauszufinden ist, weil du so eine krasse Varianz drin hast. Und am Ende geht es natürlich primär darum, dass irgendwo ein langer Ball gut ankommt, dass du den gut festmachen kannst, dass du einen entscheidenden Zweikampf gewinnst, dass du einen entscheidenden zweiten Ball gewinnst, dass irgendwo ein Gegenspieler, der dich eigentlich Mann decken soll, aus irgendeinem Grund loslässt und dich nicht mehr verfolgt. Und das kannst du natürlich nicht, das kannst du ja auch nicht systematisch vorhersagen. Du kannst vielleicht Situationen herstellen, wo du sagst, das wird, also, ne, wenn mein Sechser in die Tiefe läuft, kann ich sagen, okay, wahrscheinlich wird der gegnerische Zehner, der den deckt, der wird vielleicht nicht den ganzen Weg mitlaufen. Aber vielleicht doch. So, du kannst nicht sicher sagen, dass das funktioniert.
Kimmich gegen Wirtz ist den ganzen Weg mitgelaufen. Genau. Ist im gegnerischen Strafraum.
Und deswegen ist alles ein bisschen unplanbar und sehr zerstückelt und kleinteilig. So.
Und wenn du natürlich anguckst, welche Spieler diese Saison sehr gut waren, waren das häufig Spieler, die unorthodoxe Lösungen hatten für diese Art der Manndeckung. Mitchell Weiser ist da so ein klassisches Beispiel. Ich gucke da mal viel Werder, deswegen bin ich da so drin. Aber Mitchell Weiser, den kannst du sehr schlecht taktisch zusammenfassen. Weil der ist, mal geht der vorne in die letzte Linie, ganz normal als Außenverteidiger. Mal ist er so ein Stürmer, mal ist er dann wieder in einer tiefen Position. Der macht da sehr viel mit Instinkt und der schafft es dann auch sehr, sehr gut, Manndecker zu verwirren, abzuschütteln oder dann Manndecker eines Gegners auf sich zu ziehen, halt so intuitive Sachen. Also ich glaube, intuitive Lösungen. Und wenn du dir zum Beispiel anguckst, welche Spieler, ich habe jetzt mal bei WhoScored, die ist eine Statistikseite, die Noten ahnt, nur der statistischen Leistung vergibt. Da sind unter den Top 10 Spielern sind 5 unter 23 und unter den Top 20 Spielern sind 7 unter 22 Jahre alt. Also gerade junge Spieler schaffen es aktuell sehr gut, in dieser Art von System aufzuleben und in diesem Art System zu funktionieren, weil sie eben auch da unorthodoxe Lösungen haben. Und dann um an deinen Punkt zurückzukommen, Max, das ist ja aber häufig so zu beobachten, das war beim BVB sehr, sehr krass unter Schein, dass wenn es nicht läuft, also nach einem Rückstand, und wenn dann Stress dazu kommt, wenn der Gegner auch noch Stress macht in dem Pressing, dann fällt der Mensch automatisch häufig in gelernte Muster. Und dann das ist ja so ein klassisches Ding der Psychologie. So, das ist auch ganz schwer, auch unter Fußballtrainern, ja, kann Martin wahrscheinlich mehr sagen.
Under pressure you become your habits.
Ja, das ist ganz schwer aus den Spielern quasi das herauszubekommen, was sie halt in 15, 20 Jahren Fußballausbildung so aufgesaugt haben. Und das hast du auch häufig, finde ich, in der Bundesliga erlebst du, dass dann die Teams versuchen, so zu den klassischen Mitteln, die sie in den letzten 10 Jahren gelernt haben, dass sie dann versuchen, ein Positionsspiel ganz klassisch aufzuziehen, dass sie dann von links nach rechts und immer wieder verlagern, dass sie dann auf dem Flügel spielen, auf die Flanke schlagen, halt in diesen Stresssituationen, dann eben diese Lösung, diese unorthodoxen Lösungen, die halten den Florian Wirtz, Nathaniel Brown, Mitchell Weiser, Jamal Musiala, Olisee, die diese Spieler anbieten, dass die dann eben nicht mehr kommen, gerade bei Teams aus der, die dann eben nicht über solche herausragenden Spieler verfügen.
Ich meine, das erklärt auch, warum jetzt in dieser Phase so ein Spiel wie Inter gegen Barca passiert ist. Weil das war, das fand ich, war da ein ganz interessantes Beispiel dafür, für das, was du vorhin gesagt hast. So taktische Dinge sind dann immer für 2 Sekunden zu beobachten und ja, dann ist es schon wieder gone. Also allein, wenn du, also wir wissen alle, in welchen Formationen die gespielt haben, aber gib mir mal die Situation, in denen die ganz klar in der Formation standen auf dem Spielfeld, ja, dann waren das wahrscheinlich zum Anpfiff, wahrscheinlich bei der Hälfte war das so.
Ich hab gestern den Vortrag gestartet mit einer Szene von Barca und gesagt, das hätte ich euch vor 15 Jahren, hätte ich euch das noch nicht gezeigt. Wir starten mit einem langen Ball vom FC Barcelona.
Ja. Genau.
Weil Inter volle Manndeckung gespielt hat in der Szene, um das zu kontextualisieren.
Genau. Und gleichzeitig ist Inter aber dadurch, dass sie volle Manndeckung schon so lange durchziehen, auch extrem gut darin, quasi das beim Gegner offen zu legen. Also diese riesige Chance, die Thuram hat, nach einem Pass durchs Zentrum hindurch im Hinspiel bei Bayern, das war einfach nur das Laufverhalten beider Stürmer. Und weil es aufeinander abgestimmt war, zack, fertig war's. Bayern einen riesigen Schreck gekriegt, hast du ihn richtig angemerkt. Upamecano und Dyer waren da richtig, nee, Kim und Dyer waren's, am diskutieren. Aber jetzt anderes Thema, weil das ist ja auch der Spitzenfußball. Also,
kann ich da kurz reingrätschen? Ja. Weil das ist ein interessanter Punkt, dass du sagst, wie die Stürmer aufeinander abgestimmt sind. Weil ich glaube, das ist noch eine taktische Änderung, dass es zu einem größeren Maße darum geht, wie Spieler agieren, aber vor allem wie Spieler untereinander interagieren und sich unterstützen. Und das taktische, ich glaube, viele taktische Trends sind weniger jetzt gerade, das ist die Struktur von denen oder das ist der Ablauf, das ist der Laufweg, sondern es ist mehr so, die können gut zusammenspielen in dem und dem Raum. So, weiß ich nicht. Ne, Wirtz fällt zurück in Spielaufbau und dann geht Schick tief und Wirtz schickt. Passenderweise. Solche Geschichten sind eigentlich jetzt gerade mehr die taktischen Trends und die sind natürlich aber auch wieder, die ziehen sich dann nicht übers ganze Team, die kann natürlich, ne, also diese Wirtz-Schick-Kombination, die kann auch nicht viele Mannschaften können das so ohne weiteres irgendwie kopieren und das sind halt viele kleine Sachen. Man kann das schwerer, also wir müssten jetzt wahrscheinlich ein bisschen länger und kleinteiliger da durchgehen, welche Mannschaft da was wie macht, was jetzt Tobi schon bei Weiser gesagt hat. Du könntest zum Beispiel über Mainz drüber reden, dass du eine interessante Wechselwirkung hast, dass du mit Burkhardt einen Spieler hast, der immer extrem viel tief geht, extrem viel Verteidiger bindet und Nebel kommt ganz häufig in diese Situation, wo der dadurch so in den Rückraum reinkommt. Weil Burkhardt die Linie wegdrückt und dann kann Nebel in den Rückraum reinkommen, wenn die irgendwie über den Flügel angreifen oder so und kriegt dann dort irgendwie die Bälle. Solche Geschichten müssten wir jetzt eigentlich gerade mehr analysieren.
Was dazu dann auch passt, die Tatsache, dass in der Bundesliga die Teams dann häufig Erfolg hatten, die eine erste Elf gefunden haben, die ja dann eingespielt war und die dann auch die spielen lassen konnten. Hm. Das war bei Mainz und Werder, unsere beiden Beispiele, jetzt sehr extrem. Wenn da 1-2 Spieler aus der Stammelf weggefallen sind, dann war das qualitativ ganz, ganz anders. Und dann haben halt eben diese kleinen Dinge, wie du sie gerade beschrieben hast, nicht mehr funktioniert. Das funktioniert halt nicht, wenn halt da dann Lee die Nebelrolle machen muss und wenn dann noch ein anderer Spieler, Faratschnik oder sowas, da vorne mit, dann funktioniert das nicht mehr in dem Sinne, weil die halt eben nicht das Gespür dafür haben. Und ich muss aber noch einmal kurz sensibilisieren dafür, weil wir jetzt gerade bei Inter gegen Barca waren, dass es noch einen Unterschied gibt, finde ich, taktisch zwischen Bundesliga und internationalem Fußball. Also klar, Manndeckung ist jetzt überall groß gekommen. Ich finde aber noch, wenn ich internationalen Fußball gucke, ist das außer in Italien nicht ganz so extrem wie in Deutschland. Das hat jetzt die Rückkehr der Manndeckung, dieses hohe Pressing gepaart mit dem tiefen Verteidigen. Premier League sind ja ganz andere Spiele. Da hast du auch häufig noch Mittelfeldblocks, da hast du häufig noch ganz klassisches Positionsspiel. Wenn ich da reinschaue, dann ist es noch anderer Fußball. Also ich finde schon, es gibt noch so dezidierte Taktiktrends Bundesliga.
In der Premier League ist schon auch ein Manndeckungsding, aber halt gegen bestimmte Mannschaften, also City hatte halt einfach diese Saison mit Manndeckung einfach zu tun. Guardiola hat das auch mal ausgeführt im Laufe der Saison, als es bei denen so schlecht lief, dass er gesagt hat, ja, früher haben alle gesagt, sie brauchen +1 hinten, weil sonst haben sie Probleme und jetzt haben die alle festgestellt, scheiße, das brauchen wir gar nicht, sondern die können einfach durchschieben und uns 1-gegen-1 spiegeln und das ist ein bisschen problematisch für uns. So. Also, das ist auch da ein Thema. Aber ja, grundsätzlich ist die Premier League natürlich immer taktisch einen Schritt hinterher.
Ja, aber ist halt dasselbe bei Stuttgart übrigens, nur mal so als Hinweis. Das hat ja, auch irgendwann hat das ja auch Sebastian Hoeneß gesagt. In der letzten Saison haben wir noch viel mehr mit den Sechsern machen können. Doch jetzt sind die so komplett in Manndeckung. Immer wenn wir versuchen, halt einen Sechser weiter vorzuschieben oder einen Sechser zurückfallen zu lassen, dann sind die da sofort drauf. Und das Innenverteidiger werden gar nicht mehr angelaufen, weil der Gegner weiß, wir müssen nur die Sechser kaltstellen.
Ja, und ist auch interessant, weil wir haben im letzten Jahr noch in dem Segment drüber gesprochen, ich glaube, Benny Grund hat es damals gesagt, dass man bei Stuttgart eben, dass man da eigentlich zu erwarten kann, dass sie dann, wenn sie Champions League spielen, geben die entsprechenden Gegner, dass da eben manche Dinge aufgedeckt werden, die in der Bundesliga gerade so durchrutschen. Und da war eben unter anderem sowas mit dabei. Und du hast ja quasi auch vorhergesagt, wie Leverkusen von Atalanta im Europa-League-Finale weggepresst wurde. Und auch das ist ja, glaube ich, auch nicht zu unterschätzender Befund, wenn du quasi auf die Bundesliga blickst, dass wenn Dinge einmal funktioniert haben gegen einen Gegner, der qualitativ besser ist, dann wird das immer wieder und wieder kopiert. Also Leverkusen hatte viel mehr Phasen, in denen sie hoch Mann gepresst wurden und zwar nicht nur von Bayern in den wichtigen Spielen, sondern das haben immer mal wieder in einzelnen Phasen alle Teams probiert. Bei Stuttgart haben wir eben die Sechser, dass eben es wirklich einfach so war, dass auch durch das Fehlen von Waldemar Anton, das hat da auch eine wichtige Rolle gespielt, du dir das erlauben konntest zu sagen, okay, wir kümmern uns erstmal um Stiller und Karasor, den Rest machen wir dann. Was ich aber jetzt ganz gerne, weil ja du, Tobi, zu Recht auch gesagt hast, wir reden ja hier über die Bundesliga-Trends, ich würde gerne nochmal zurückkommen auf das, wo wir gerade waren, nämlich diese Pärchen in der Offensive, denn das scheint mir schon ein Trend zu sein, den wir bei manchen Teams schon erahnen können, also du hast natürlich ganz eindeutig beim VfB, hast du das, mit Woltemade und Undav im Bestfall, du hast es aber auch beim BVB gesehen, dass Guirassy, also sie haben es hinten raus besser geschafft, Guirassy so einzubinden, wie er beim VfB Stuttgart seine beste Saison hatte. Und du hast wieder gesehen, warum er dann einfach so gut ist. Und du hast aber auch noch Teams, wo das noch nicht zu sehen ist. Also Bayern zum Beispiel, Kane lässt sich oft fallen, aber also es gibt nicht so diese Müller-Lewandowski-Kombination, die es früher oft gab, dass du quasi immer wusstest, welcher ist der Zweite, mit dem ich zusammenspiele. Und wir haben natürlich ganz viele Teams, wo du das auf dem Flügel noch hast.
So. Du hast bei Bayern vielleicht nicht ganz so offensichtlich, also du hast bei Bayern Kane mit Musiala gehabt tendenziell. Ja, aber okay, du hattest tatsächlich, was vielleicht noch ein anderer interessanter Punkt ist, ist, das habe ich jetzt schon so länger ein bisschen auf dem Tablett, dass da so wenig drüber geredet wird. Das ist so skurril. Wir reden ja über so viele verschiedene Positionen und Rollen. Wir sagen, wir brauchen immer den Mittelstürmer, der vorne anspielbar ist für eine Flanke. Wir brauchen immer den Flügelspieler, der 1-gegen-1 gehen kann. Wir brauchen immer den Sechser, der das Spiel macht. Worüber wir fast nie reden, obwohl die so präsent sind, sind diese Thomas-Müller-Spieler. Die Spieler, die tief gehen, die Spieler, die sich die Bewegung reinbringen in die Offensive. Die Burkhardts, die...
Du baust dir eine Rampe für Maximilian Bayer. Maxi
Bayer.
Das war so klar.
Nee, ich baue mir eigentlich eine Rampe für Ritsu Doan, weil der das auch geil macht. Ja. Mhm. Das ist so ein... In welche Richtung wollte ich damit jetzt gehen? Ich weiß nicht, ob ich das jetzt nur sagen wollte. Ich glaube, ich wollte noch auf irgendwas hinaus. Aber...
Das ist ein unterbelichteter Aspekt, das wird.
Das ist ein unterbelichteter Aspekt so und das fehlt Bayern vielleicht so noch ein bisschen. Bin ich gespannt, ob sie da nächste Saison vielleicht auch was machen. Gnabry kann das so ein bisschen. Deswegen hat Gnabry in der Saisonanfangsphase vielleicht ganz gut funktioniert auch. Aber ja.
Aber kommt das nicht vielleicht von anderen Positionsgruppen gerade? Weil wenn du zum Beispiel beim FC Bayern drauf guckst und sagst, wer ist denn derjenige, der mal mit einem tiefen Lauf versucht, da was aufzureißen, dann war das über weite Teile erstaunlicherweise Conny Leimer.
Ja, der AV, der genau, die AVs laufen da häufig durch, die machen das viel.
Und wenn wir das bei
Musiala hat es erhöht, muss man noch dazu sagen. Ne? Das war ein bisschen die Musiala-Änderung diese Saison, dass der Tore gemacht hat statt Vorlagen, weil der auch viel mehr in den Strafraum durchgelaufen ist.
Und das wird natürlich schon viel praktiziert. Das hast du bei Union gesehen, unter Svensson noch mit Tom Rothe. Da hast du dann auch die defensiven Probleme damit gesehen. Ich würde sagen, bei Werder Bremen sieht man das auch immer wieder. Da hast du eben Mitchell Weiser, der immer wieder tief geht. Und Romano Schmid, der das manchmal aus dem Achterraum rausmacht, kann man da auch nennen.
Ole Werner ist, glaube ich, aber auch einer der Trainer, die am allerkrassesten einfach Tiefgang und Boxbesetzung coachen.
Ich hätte jetzt tatsächlich eher Felix Agu genannt, weil sie haben ja viel häufig über rechts gespielt. Klar, ja. Dann hat Agu da den Escape Run gemacht und Stay, klar. Er hat ja nicht umsonst die meisten Tore bei Werder erzielt.
Aber das heißt, wir haben es quasi, aber wir haben es nicht im Zentrum des Feldes, sondern dass es eben noch viel über die Flügelspieler kommt, was ja auch zu den Fünferketten passt. Also
Frimpong, ja, als Tiefengeber für Leverkusen.
Ja, das stimmt natürlich. Aber wird das dann eine Entwicklung sein, die wir dann eher sehen werden, dann vielleicht dann im kommenden Jahr, dass es eben mehr so um die zentralen Pärchen geht? Weil wir kommen ja aus einer Phase, wo das schon mal sehr wichtig war. Ich habe ja Müller-Lewandowski genannt und da kannst du ja noch viele andere Beispiele nennen. Und dann sind wir irgendwann bei einer Spitze gelandet. Und mein Eindruck ist schon, dass die zumindest die guten Teams, die auch die entsprechenden Spieler haben, einen enormen Vorteil haben, wenn sie eben zwei davon im Zentrum haben. Und so ein bisschen wurde es ja auch vorweggenommen mit den zwei Zehnern von Stuttgart. Ist ja dann jetzt eine Definitionsfrage, ob es jetzt quasi nominelle Stürmer sein müssen oder wo die Pärchen sich quasi bilden. Ich weiß nicht, Tobi, fantasiere ich da zu viel rein und Union Berlin wird mir mit seinem 5-3-2 gegen den Ball das wieder kaputt machen nächstes Jahr?
Ja, es wäre schön. Das Problem da an dieser Logik ist so ein Stück weit das Ökonomische, weil das natürlich die Spieler sind, die als allererstes weggekauft werden. Mhm. Also jetzt wird ja schon wieder darüber diskutiert, wollte Made, waren da irgendwelche großen Clubs dran und solche Geschichten. Also da kannst du am wenigsten halt die Spieler erhalten. Wenn du einen Stürmer hast, der über 10 Tore in der Saison macht, dann kannst du sicher sein, nächstes Jahr spielt der Premier League. Ist ja auch jetzt aktuell zu beobachten, bei den Spielern, die weggekauft werden sollen. Ich glaube aber, das ist ja auch so ein Learning, was, glaube ich, kommt, dass das nicht im Zentrum stattfinden muss. Wir hatten gerade die Bayern, deswegen war ich so froh, dass ihr gerade Konrad Leiner genannt habt. Weil in der Rückrunde der Bayern war das wichtigste Paar Olise Leimer. Weil wie häufig halt Leimer durch angedeutete Läufe oder auch durch durchgezogene Läufe irgendwas freigeblockt hat für Olise, der dann entweder zwischen die Ketten gegangen ist oder eben von außen reingetrabbelt ist. Das war schon so ein wichtiges Segment da für die Bayern. Also es muss ja nicht immer im Zentrum stattfinden.
Gibt es sonst noch Trends, die ihr auf dem Zettel hattet jetzt mit dieser Saison? Tobi, du hast vorhin angedeutet, dass du, also über zwei haben wir jetzt, glaube ich, schon gesprochen, mit Manndeckung und mit den Fünferketten. Gibt es noch was weiteres?
Ja, also es ist jetzt ein sehr detailliertes Ding, aber dieses 4-2 im Aufbau habe ich ja auch schon genannt. Also es gibt sehr viele Teams, die halt den Abstoß im 4-2 ausspielen, wenn sie nicht lang schlagen, die aber auch ansonsten das machen. Selbst wenn sie mit Fünferkette spielen, dass dann nur ein Außenverteidiger rückt vor, der andere bleibt tief und dann kommen sie in so ein 4-2-System.
Da würde ich gerne ganz kurz, da hätte ich gerne eine Frage an euch beiden. Weil, ich weiß gar nicht, war es vor 3 Jahren die Änderung der Abstoßregel, dass eben quasi ein Ball der eigenen Mannschaft auch innerhalb des Strafraums
5 Jahre
oder 5 Jahre. Und damals haben wir uns ja noch gefragt, wie sehr das den Fußball verändern wird. Also ob das so krass sein würde wie Rückpassregel, war schon klar, na ganz so heftig wird es jetzt nicht werden. Ja. Aber was würdet ihr denn da jetzt für ein Fazit ziehen?
Also man könnte argumentieren, dass das den Manndeckungstrend ausgelöst hat, weil du damit... Der erste Pass ist so viel einfacher, du kommst so viel leichter ins Spielaufbau rein und früher konntest du viel einfacher einfach den ersten Pass vom Torwart schon so bedrohen, dass du direkt einen langen Ball ausgelöst hast und du musstest gar nicht in diese volle Manndeckung raus, sondern du hast dich so ein bisschen in der Nähe der Innenverteidiger hingestellt, die Außenverteidiger sind zu weit weg, du konntest mit diesem Chipball auf den Außenverteidiger eröffnen, aber der ist auch direkt unter Druck, deswegen kannst du die Außenverteidiger fast freilassen, kannst das Zentrum verdichten und der Gegner hat gar keinen ersten Pass. Und jetzt hat der Gegner immer einen ersten Pass. Und deswegen musst du dir was überlegen, wie du den Spielaufbau wirklich presst, weil du kannst ihn nicht direkt zustellen. Und das ist deutlich schwieriger. Und deswegen ist glaube ich, dieses Commitment in dieses Manndeckung-Ding jetzt entstanden.
Ich versuche gerade Zahlen zu bekommen, aber ich habe noch keine Zahlen. Die sind ja schon in der ersten Saison hochgegangen, die Zahl der kurzen Abstöße, aber ich meine, die sind noch viel, viel höher gegangen mittlerweile.
Ja, also inzwischen ist es ja, also inzwischen fällt es einem auf, wenn ein Abstoß nicht kurz ausgeführt wird. Dann weißt du, die haben gerade Stress. Die wollen quasi gerade jetzt endlich mal rauskommen aus dem Pressing-Druck. Das hast du unter anderem beim BVB, hast du das auch immer in der Endphase unterscheiden, hast du das gesehen. Hatte mit Kobel ja eh nochmal seine ganz eigenen Gründe. Aber wenn der sie alle rausgeschickt hat, dann war quasi klar, okay, gut, die brauchen jetzt irgendwie mal wieder hier Luft zum Durchatmen.
Mhm. Ja.
So, aber ich hatte dich unterbrechen, Tobi, das war nur ein Gedanke, den ich vorhin schon hatte.
Jetzt bin ich so im Abstoßmodus. Also ja, und dann, wenn du halt das 4-2, du baust ein 4-2 auf, dann ziehst du den Gegner zurück und dann gehst du irgendwann in einen 3-2 über oder dann auch einen 3-1 teilweise. Das ist auch vielleicht noch so ein Trend, den du sagen kannst, den Julian Nagelsmann noch ein bisschen gecoint hat. Er ist nicht der Erste, der das gemacht hat. Auch Tuchel hat das ja schon in der letzten Saison ein paar Spielen gemacht, dass du wirklich einen Aufbau in einem 3-1 hattest und dann wirklich so eine Aufbauraute hast, wenn der Gegner sich zurückzieht. Das macht die Nationalmannschaft sehr, sehr stark und das, finde ich, hat sich so ein bisschen manchmal bei manchen Teams runter dividiert in die Bundesliga rein, dass du jetzt auch drei Verteidiger so ein bisschen versetzt, da vorne ein Sechser, die dann halt so eine Aufbauraute machen. Mhm.
Da haben wir letztes Jahr sogar schon drüber geredet, dass du mir noch die Schwächen der Aufbauraute erklärt, die Zentrumsraute. Aber da müssen wir jetzt nicht wieder tief reingehen. Gibt's noch was dir besonders aufgefallen ist in dieser Saison? Es ist nicht so krass Ergebnis dieses Jahr.
Was ich schon gesagt habe, ne, es ist kleinteiliger. Hm. Also wir sind jetzt, glaube ich, gerade, wo wir über Spieler geredet haben und Spielerinteraktion auch, Spielersynergien. Ich glaube, da sind wir eher auf dem Ding gewesen. Allerdings ist das natürlich was es auch schon immer gibt. Vielleicht werden Synergien ein bisschen zu wenig diskutiert im Vergleich zu Spielerrollen. So. Mhm. Also, dass man zu viel darüber redet, wir brauchen einen kopfballstarken Stürmer, aber wir reden nicht darüber, wir brauchen einen kopfballstarken Stürmer, aber nur, wenn wir jemanden haben, der richtig gut flanken kann. So, also das ja. macht nur als Duo Sinn, das macht nicht alleine Sinn. Groß Kürassi ist da zu nennen, zum Beispiel als Duo. Ich habe gerade gedacht, ob nicht dieses Einrücken und dieses Diagonale von den Außenverteidigern ein bisschen ein Trend ist. Wir haben da Christensen bei Frankfurt, wir haben da die Werder Wingbacks, wir haben da, du hast Leimer genannt, Davis natürlich auch. Wir hatten eine Phase lang Benzebaini beim BVB, das war die beste Phase unter Schein, wo Benzebaini so eine relativ wilde Freirolle als diagonaler AV gespielt hat. Das ist vielleicht ein bisschen Trend, weil natürlich kommt ein bisschen daher, dass man gerne jetzt seine Winger hat, die den Gegner so hinten reinpinnen. Und dann brauchst du natürlich den AV nicht als Breitengeber. Und dann ist die Frage, wo schiebst du den hin? Und diese diagonalen Läufe von dieser Position aus, die sind super schwer aufzunehmen für den Gegner, weil der Gegner nicht genau weiß, wer nimmt das denn auf. Der Flügelstürmer müsste dann sehr tief nach hinten rein und der will ja eigentlich in der Lage sein, nach vorne zu pressen. Mittelfeldspieler sind dann irgendwie gebunden, können dann nicht durchschieben und so. Also es ist ein sehr seltsamer Laufweg, der sehr häufig dazu führt, dass du einfach frei bist. Grimaldo hat das letzte Saison auch schon sehr kultiviert bei Leverkusen. Das ist vielleicht ein Trend. Ich weiß nicht, Tobi, hast du noch Gedanken über so positionsspezifische Trends?
Bei den AVs würde ich jetzt gar nicht als Trend bezeichnen. Das ist einfach nur, dieses Jahr macht es ein paar bisschen mehr. Aber das haben wir ja schon in den vergangenen Jahren häufig gesehen. Ja, gut, das stimmt.
Ist nicht neu, aber es ist ein Trend.
Gehen wir Position durch. Torhüter habt ihr ja schon gesagt. Die stehen so hoch, dass das mittlerweile auch mit den langen Bällen häufig so ist, dass sie das abfangen. Das hätten wir vielleicht noch erwähnen müssen, warum halt die Manndeckung besser funktioniert. Naja, wenn du halt dann hinter deiner Abwehr nur einen kleinen Raum hast bis zum Torhüter und dann der Rest fegt dann dein Torhüter weg. Das macht das nochmal einfacher. Das wäre vor 15 Jahren nicht möglich gewesen, wenn der Torhüter am eigenen Elfmeterpunkt maximal steht. Mhm. Aber Einbindung von Torhütern in den Aufbau war dieses Jahr ganz, ganz wenig tatsächlich, fand ich. Da vielleicht nochmal der Trend, dass sie im Aufbau sehr viel konservativer agieren. Also, dass ein Torhüter rausschiebt aus dem eigenen Strafraum im Aufbau, gibt es gar nicht mehr. Das siehst du in der zweiten Liga nur noch. Da siehst du es relativ häufig tatsächlich. Mhm. Aber ist auch klar mit dem hohen Pressing. Innenverteidiger sieht es auch keinen besonderen Trend. Außenverteidiger habt ihr genannt. Sechser, alles beim Alten. Außenstürmer als Breitengeber noch sehr stark, ja. Das ist, glaube ich, auch bei den Top-Teams zumindest eine interessante Entwicklung.
Und wie würdet ihr so, es gibt ja dann, wenn man so auf taktische Trends blickt, da hast du jetzt nicht immer die Goldgrube an neuen Entdeckungen, das war eher letztes Jahr so, aber es gibt ja immer wieder so taktisch interessante Fälle innerhalb einer Saison. Also Beispiel, vorhin fiel zum Beispiel schon Gladbach als ein Team, was sich gefunden hat. Da habe ich schon überlegt, ob ich hart reingrätsche. Ja. Aber dachte mir, nee, lass ihn erstmal den Punkt fertig machen. Denn ich glaube, Gladbach-Fans würden da widersprechen, dass gerade das eins der Themen ist bei Gladbach, dass sie sich nicht gefunden haben.
Ja, die haben sich auf einem nicht zufriedenstellenden Niveau gefunden. Aber ich glaube, die haben halt das Problem, dass die immer noch so ein, die haben halt seit Jahren jetzt so einen komischen Kader, der nicht besonders gut arbeiten kann. Die können halt, ich glaube, Gladbach müsste sich ein bisschen mehr darauf committen, zu sagen, wir spielen Offensivfußball. So, wir haben einen Kader für Offensivfußball, wir akzeptieren, dass wir ab und zu auch mal ein Gegentor mehr kriegen und wir versuchen irgendwie die Mannschaft zu bauen, die einfach angreift. So, und dann muss man auch nicht jedes Mal sich irgendwie einen Heulkrampf kriegen, wenn man mal zwei Gegentore kriegt und wenn man mal ein Spiel verliert, weil man ist momentan nicht, man ist nicht so stark, dass man erwarten kann, dass man irgendwie konstant jedes Spiel gewinnt und um die Champions League-Plätze mitspielt, aber im Sinne dessen, was die Mannschaft bietet, müsste es einfach eine Offensivmannschaft sein. Und das Gleiche, das hatte ich irgendwann im Laufe der Saison schon mal über Hoffenheim gesagt, das müsste Hoffenheim eigentlich auch tun. Die müssten sich konsequent meines Erachtens auf einfach als Offensivmannschaft definieren. Und die versuchen beide jetzt seit Jahren immer wieder, also bei Gladbach geht es so hin und her, bei Hoffenheim geht es eigentlich auch ein bisschen hin und her, dass immer wieder dieser Trend kommt, dass man sagt, ah ja, wir sind offensiv gut, aber defensiv schlecht, wir versuchen uns jetzt defensiv zu stabilisieren und das kriegt man dann nicht richtig hin, weil man eben nicht gut aufgestellt ist dafür. Und dann ist in der Phase, macht man mehr Verlust auf der einen Seite, als man Gewinn auf der anderen Seite macht. So. Was war deine Frage?
Na, wir kamen zu taktisch interessanten Fällen in der Saison. Und da kommen wir ja auch dann wieder zu einem Lieblingsthema dieser Segmente. Nämlich ist es ja auch logisch, wenn die Amtszeit von Trainern im Durchschnitt irgendwie 1,5 Jahre ist, und du als neuer Trainer kommst und dann greifst du ja immer erstmal das auf, was einfacher und schneller zu erledigen ist und was eigentlich auch von dir erwartet wird in der Öffentlichkeit, nämlich Stabilisierung und eben Fokus auf Defensive. Ist das nicht auch vielleicht ein ganz wichtiger Punkt?
Weißt du, was ein Trend ist? Der Trend ist, dass alle taktisch ganz gut sind. So, du kannst nicht mehr, du kannst eigentlich kaum reinkommen in der Mannschaft in den meisten Fällen und sagen, wir stabilisieren jetzt die Defensive, weil alles, was du machen kannst taktisch, können die ja schon. Du kommst ja nicht mehr in eine Mannschaft rein und die verschiebt nicht. So, das passiert ja nicht. Oder du kommst auch, wenn du jetzt sagst, wir spielen jetzt Pressing, okay, diese elaborierten Pressing-Systeme, die greifen nicht mehr so gut, also spielst du volle Manndeckung, kann auch jeder. Also das ist, was ist genau die Stellschraube? Kovac hat einfach auf eine Fünferkette umgestellt von einer Viererkette, okay. Und dann hast du, glaube ich, das Thema Fitness. Aber ich glaube, wir sind jetzt, das hatte ich, glaube ich, war ich beim Hinrundenfazit dabei? Irgendwo hatte ich schon mal, da hatte ich, glaube ich, gesagt, so, dass wir diese Saison relativ häufig Situationen haben, wo Spiele taktisch relativ ausgeglichen sind und am Ende wird es entweder über irgendwelche Einzelspielerkonstellationen oder Fitness entschieden. Und Fitness ist auch jetzt so ein Riesenthema, das war ja auch beim BVB das große Thema zum Beispiel. Und das ist, glaube ich, vielleicht ist das der taktische Trend, dass Spiele viel häufiger taktisch ausgeglichen sind, weil die Trainerstäbe auf beiden Seiten wissen, was sie tun und sich dann einigermaßen neutralisieren. Und dann geht es eben um andere Faktoren. Und deshalb muss ich aber auch konsequent das so betrachten, dass ich, wenn der Kader defensiv schwach ist, muss ich damit rechnen, dass auch die Mannschaft defensiv schwach ist, weil sonst müsstest du ja taktisch defensiv deutlich besser sein als die anderen Mannschaften. Und die anderen Mannschaften sind taktisch aber so gut defensiv, du kannst nicht viel besser sein. Du kannst nicht defensiv taktisch viel besser sein als Mainz und Pauli und so, die aber dazu noch ganz viel laufen. Und wenn du dann mehrere Spieler hast, die eher defensive Schwächen haben, aber offensive Stärken, dann musst du damit rechnen, egal was du machst, du wirst immer defensiv ein bisschen schwächer sein als die anderen. Und das musst du dann, glaube ich, einfach so akzeptieren. Und wenn du halt du kriegst als Mittelfeldteam in der Bundesliga nicht die eierlegende Wollmilchsau, die läuft, kämpft, verteidigt, kreativ spielt, Chancen raus, spielt, die Chancen auch noch macht, sondern du musst eben akzeptieren, wie Stuttgart akzeptiert ja ein Stück, dass sie defensiv einfach ein bisschen instabiler sind. Mhm. So, und sagen einfach, okay, wir versuchen aber die ganze Zeit dann Tore zu schießen. Und ich glaube, da muss man ein bisschen realistisch sein und die Stärken und Schwächen ein bisschen anerkennen. Und dann kann man natürlich innerhalb dieses Profils immer besser werden und du kannst für jedes einzelne Spiel vielleicht doch mal hier und da an der Stellschraube drehen und den richtigen Plan haben oder innerhalb des Spiels gut reagieren mit den richtigen Wechseln, mit dem richtigen, ne, spielen wir jetzt hohes Pressing oder spielen wir jetzt tieferes Pressing, ist ja eine große strategische Stellschraube so. Und vielleicht ist das noch ein taktischer Trend, dass die Änderung, ich glaube, das hattest du auch schon mal gesagt, Tobi, dass du findest, es ist gerade sehr viel strategischer als taktisch. Die Änderungen sind immer eher strategisch als taktisch.
Ja, da kommt dann noch dazu, dass du halt eben, das hatten wir auch schon gedeutet, das haben wir auch die letzten Jahre immer gesagt, die Zahl der Umstellungen im Spiel ist drastisch gesunken. Also Formationswechsel gibt es wirklich nur noch bei einzelnen Teams. Es gibt Einzelteams, die das gar nicht mehr machen. Hm. Ich möchte noch zwei Sachen sagen, um das zu unterstreichen, was du gesagt hast. Die sind nicht unbedingt taktisch, aber ich glaube, die unterstreichen deinen Punkt ein Stück weit. Trainerwechsel gab es dieses Jahr relativ wenige und ich fand auch, die waren relativ ineffizient. Also der Trainerwechsel von Zeitler zu Hacking hat was gebracht, was aber auch daran lag, dass eben da genau das ist, was du gesagt hast, Martin. Die Mannschaft hat bestimmte Basics im Verteidigen nicht mehr gekonnt. Die hat dann Hacking wiedergebracht und haben sie ein paar Punkte mehr gemacht. Genauso bei Kovac, das war auch noch ein guter Trainerwechsel. Aber ansonsten waren die Trainerwechsel relativ ineffizient. Mhm. Wenn du dir ja zum Beispiel ein Union-Spiel aus der Hinrunde unter Svensson anguckst und ein Union-Spiel aus der Rückrunde unter Baumgart, da siehst du jetzt nicht den mega großen Unterschied, würde ich behaupten. So, die werden da relativ gleichmäßig. Und der zweite Punkt ist auch, was ja diese Saison ganz, ganz krass war. Normalerweise hat ein Bundesliga-Team, das gewinnt zwei Spiele, dann verliert es wieder zwei Spiele, dann irgendwie ein Unentschieden, dann vielleicht eine Niederlage, dann wieder ein Sieg, so normaler Saisonverlauf. Und bei ganz vielen Teams diese Saison war das, dass sie sechs Spiele am Stück nicht gewinnen, dann plötzlich aus sieben Spielen keine Niederlage haben, in der Tabelle ganz weit nach oben gehen und dann wieder aus den nächsten sieben Spielen kein einziges gewinnen. Also du hattest sehr viele extreme Serien, weil du eben, wie du es gerade gesagt hast, Martin, wenn die Mannschaft eingespielt ist, wenn die Mannschaft fit ist, wenn du eine Top-11 hast, wo du halt bestimmte Kombinationen an Spieler hast, die miteinander in einem bestimmten Rahmen funktionieren, dann hast du konsequent gegen alle gepunktet, weil die alle auch was Ähnliches gemacht haben. Also wenn du halt gegen Mainz gut spielen konntest, konntest du auch gegen Werder gut spielen, konntest du auch gegen Augsburg gut spielen und so weiter und so fort. Und dementsprechend war das auch so eine extreme Seriennummer dieses Jahr in der Bundesliga. Es war gar nicht so, dass du da mal was gewinnst, was verlierst, sondern du verlierst oder du gewinnst am Stück.
Ja, tendenziell ist auch das Qualitätsniveau relativ eng beieinander, oder? Ich weiß jetzt nicht, wie es im Vergleich zu anderen Saisons aussieht, was die Varianz der Punkte angeht. Über die ganze Saison gab es ja dann schon irgendwie Unterschiede. Das ist natürlich dann Kiel seltener ein Spiel gewinnt als, sagen wir mal, Bremen. Aber es ist ja jetzt nicht so fundamental unterschiedlich gegen Bremen und gegen Kiel zu spielen. So. Von dem her, was die machen.
Ja, und ja. Eben, du hattest eben durch diese Serien also ein sehr dichtes Mittelfeld. Deswegen hast du ja auch historisch wenige Punkte gebraucht, um in die Champions League zu kommen. Und es sind ja auch kaum Teams davongelaufen. Also es gibt natürlich den klaren Cut hinter Bayern und Leverkusen. Aber das war's schon. Alle anderen, früher hattest du ja manchmal den Cut zwischen Platz 4 und Platz 5. Das war eigentlich eher so früher der traditionelle Punkte-Cut. Der kommt jetzt eben schon früher, weil eben die dahinter das nicht so hinbekommen haben. Und weil du eben so Extremfälle wie Dortmund mit dabei hattest, die zwischendurch schon weg vom Fenster waren und sich jetzt doch irgendwie hingeschafft
haben. Ich hatte jetzt auch nochmal gesehen, ich habe es jetzt nicht überprüft, aber das, als Kovac übernommen hat, war Platz 12, aber war nur 4 Punkte hinter Platz 4. Stimmt das?
Ich glaube, es waren 7 Punkte. 7? Und Platz 11, glaube ich. Aber ganz sicher bin ich mir gerade auch nicht, weil alles gerade aus dem...
War sehr eng
aber zusammen. Auf jeden Fall sehr eng alles, ja.
Genau, aber kann man denn aus dem BVB unter Sahin und dann eben unter Kovac, kann man da Lehren draus ziehen? Denn du hast zum Beispiel letztes Jahr gesagt, Martin, bei Mittelfeldteams, ist jetzt gemein, weil der BVB ist natürlich kein Mittelfeldteam, aber waren sie zu dem Zeitpunkt, aber da muss man, wenn man vom Trainer überzeugt sei, müsse man es auch mal aushalten, dass man eben, das ist das, was Tobi gerade gesagt hat, mal 4, 5 Spiele nicht den Erfolg hat und das müsse man eben einfach durchstehen und nicht immer gleich wieder den Trainer entlassen. Kann man das auch auf Sahin und den BVB anwenden? Also wie viel von den Problemen, die der BVB hatte, waren denn überraschend?
Die waren ja, glaube ich, nicht vom Trainer überzeugt, I guess. Also, ja, gute Frage. Muss ich länger drüber nachdenken. Ja, es ist von außen schwer auseinanderzuhalten, wenn eine Mannschaft so sehr tot wirkt. Mhm. Sind die einfach körperlich tot? Oder sind die seelisch tot? So, also sind die einfach, haben die kein
keine Lebensfreude
kein
mehr.
Game Spirit, also, ja, so? Genau. Oder haben die, oder können die einfach nicht mehr laufen? Und wenn die nicht mehr laufen konnten, der BVB, dann ist es die Frage, ist das die Schuld vom Trainer? Oder
da es jetzt besser wurde unter Kovac, müsste man ja eigentlich
aber
schon sagen,
da war
ja,
auch
oder?
Die Champions League dann vorbei. Du hast natürlich vorher diese Champions League Belastung gehabt. Kovac hatte nur 2 Champions League Spiele, dann nicht mehr. Pokal auch nicht mehr. Das hilft schon. Das kannst du halt von außen relativ schwer einschätzen. So, also du hast halt eine Verletzungsserie gehabt vom BVB. Das sorgt dafür, dass du nicht rotieren kannst. Das sorgt dafür, dass du noch mehr Verletzungen hast. Also du kommst dann in so eine Spirale rein. Die Frage ist, wie gut waren die vorbereitet auf die Saison? Wie viel war das Pech? Wie viel war es vorhersehbar? Weil man kann natürlich mit Belastungssteuerung, mit Fitnessaufbau in der Vorbereitung und so kannst du natürlich Sachen machen und du kannst auch Sachen falsch machen. Aber du kannst auch vieles richtig machen und trotzdem in so eine Spirale reinkommen. Also das, ich finde, das kann man von außen ziemlich schwer bewerten. Punkt.
Hast du da einen Take zu, Tobi?
Ja, ich fände einfach, also jetzt zum BVB würde ich einfach behaupten, dass das Spielsystem, die Spielformation, die Kovac gebastelt hat, besser zum Kader passt als alles, was Sahin versucht hat. So, dass Sahin da sehr häufig Spieler auf fremden Positionen ist, ja Pascal Groß das beste Beispiel, wo wir alle schon so waren, oh mein Gott, der hat der Dortmund Fehlkauf getätigt, weil er halt ständig Außenverteidiger spielen musste oder irgendwie tiefer Sechser. Und jetzt bei Kovac darf er eben als Achter mit
auf den Flügel raufgehen. Das war ja keine taktische Entscheidung von Sahin, sondern einfach Kadersituation.
Ja, es war auch wegen Verletzung und so weiter. Ja, was hat denn mit Verletzung zu tun? Wobei, du hättest auch ein paar Dinge da anders machen können.
Ja, ich bin der Meinung, dass, das hatte ich in der letzten Rasenfunk-Episode schon gesagt, dass der BVB einfach keine Mannschaft hat, die so zusammengestellt ist, dass du Spiele kontrollierst. So, Pascal Groß ist da der Einzige, der da noch in die Richtung arbeitet, dass du sagst, du kriegst irgendwie 60-70% Ballbesitz und gewinnst die Spiele wirklich kontrolliert und zielgerichtet, sondern der BVB ist als Kader so ausgerichtet, dass du eigentlich so ein bisschen offenen Schlagabtausch brauchst, du brauchst ein bisschen so Umschaltsituationen, wo du deine athletischen Fähigkeiten ausspielen kannst, du brauchst ein bisschen so Bälle in den Druck, wo sich ein Brandt mal durchsetzen kann, wo sich ein Gerasim mal durchsetzen kann, und du brauchst so ein bisschen hin und her, und das ist, und Sahin hat, Sahins, ich glaube, das war auch sein Auftrag, aber es war auf jeden Fall seine Idee, dass er eine Mannschaft baut, wie zum Beispiel Leverkusen, die Spiele kontrolliert, die den Gegner einschnürt, erwürgt und dann Spiel für Spiel für Spiel gewinnt dadurch. Und dafür hatte der BVB nicht den Kader und deshalb war das der falsche Ansatz für diesen Kader, aber ja eigentlich der richtige Ansatz für den Club, weil der Verein will ja eigentlich so eine Spielweise schon auch irgendwie haben. Und das ist aber, glaube ich, so ein bisschen die, der BVB ist auch in so einer Identitätssuche, weil sie einerseits ein Top-Club sind, die super konstant Spiele gewinnen müssen und dann brauchst du eine sehr kontrollierte Spielweise eigentlich. Und andererseits wollen die aber so immer noch ihren Heavy-Metal-Fußball haben und kaufen auch dementsprechend Spieler, die so Heavy-Metal-Fußball spielen können. Und ich glaube, da suchst du noch so eine eierlegende Wollmilchsau, die es schafft, das so beides hinzukriegen. Dass es die Spiele genug hin und her gehen und genug Action ist und du trotzdem genug Kontrolle hast, zumindest um die Spiele konstant zu gewinnen. Das hat am Ende jetzt mal über ein paar Spiele geklappt, aber auch mit einem Spiel in Leverkusen, wo du zur Halbzeit, glaube ich, irgendwie 1:5 zu 0,5 Expected Goals gegen dich hast. So. Muss man mal gucken, wie lange das noch so gut funktioniert. Aber ja, ich glaube, man muss vielleicht ein bisschen nach Liverpool gucken, weil Liverpool hat ja gerade diese Saison diesen Spagat sehr, sehr gut hingekriegt. Das war eine Mannschaft, die eigentlich darauf ausgerichtet ist, Vollgas, volles Pressing, aber die ist jetzt, und da hat Arne Schloss jetzt auch nochmal gesagt, dass seine Haupterkenntnis war, wir spielen alle 3 Tage, wir brauchen maximale Fitness. Die Saison funktioniert nur über Fitness. Wir nutzen die Vorbereitung, um maximal Fitness reinzukriegen. Und das hast du gesehen. Wenn du Liverpool gegen City gesehen hast in der Hinrunde, dann hat Liverpool einfach, das war einfach, die waren einfach auf dem Feld, die haben taktisch nichts Besonderes gemacht, aber die waren auf dem Feld und konnten jeden Weg gehen, konnten jeden Zweikampf voll gehen. Und City hat sich da über den Platz geschleppt. So.
Dass das wirklich so ein Unterschied sein kann, will ja? mir noch nicht im Kopf. Aber.
Ja, ja, ja. Das ist Wahnsinn. Aber. Und Liverpool hat natürlich auch so viele Spieler, die so eine sehr krasse natürliche Fitness haben. Und ich glaube, da muss der BVB wahrscheinlich ein bisschen hingucken und dann versuchen, diesen Spagat irgendwie hinzubekommen. Und der Ansatz, dass man sagt, wir versuchen es jetzt so zu machen wie Leverkusen, es scheint ja auch versucht, ein sehr ähnliches System zu spielen wie Leverkusen, auch mit diesen kurzen Abständen und so. Und das hat dann am Ende einfach nicht genug gebracht.
ich habe das, glaube ich, auch einmal kurz noch ergänzend in meinem Buch vor 3 oder 4 Jahren schon geschrieben, dass der BVB natürlich wirtschaftlich in einer sehr schwierigen Situation ist. Gar nicht so, dass sie jetzt pleite gehen, sondern einfach, dass sie in der Bundesliga der zweitgrößte Verein sind und damit natürlich mindestens 13 bis 14 Teams mit einem 0-0 gegen BVB überleben können. Mhm. Im internationalen Vergleich sind sie aber nur ein kleinerer Fisch, sind sie nur auf Platz 10. Das heißt, da gibt es dann noch Teams, die über ihnen stehen. So. Und da müssen sie natürlich einen Fußball finden, der sowohl in der Champions League funktioniert, als auch in der Bundesliga. Man muss ja zumindest dem BVB zugutehalten, dass der Fußball, den sie spielen, in der Champions League in den vergangenen Jahren verdammt gut funktioniert hat. Also waren jetzt in den letzten 5 Jahren 3-mal unter den Top 8 und 1-mal im Champions League-Finale. Das ist schon eine gute Ausbeute.
Ja, interessanter Punkt. Und also das war quasi der eine, auch taktisch gesehen, interessante Fall in der Liga. Und dann haben wir ja noch Bayern unter Kompanie. Das haben wir jetzt vorhin nur so mal so ganz schnell weggebügelt und wir haben es mal, sind mal immer wieder dran gestreift. Aber ich glaube, Tobi, da sollten wir auch noch mal kurz drüber sprechen. Was hat denn Kompanie deiner Meinung nach verändert und gibt es dabei auch neuere Dinge?
Ja, also defensiv muss man natürlich sagen, spielen sie ganz krasse Manndeckung, also wirklich auch da ohne Absicherung mit sehr, sehr hohem Druck auf den Gegner. Das ist schon mal natürlich ein Faktor, der bei den Bayern zumindest neu ist. Also das habe ich bei den Bayern in der Form sehr, sehr selten gesehen. Offensiv hat er da, finde ich, auch viel immer wieder versucht und viel auch Schönes gezeigt. Es ist immer so eine Mischung aus einem klassischen Positionsspiel, wo sie dann teilweise einfach ihre Position besetzen und dann kommen sie immer häufig in sehr gute Rotationen auch rein und in sehr gute Positionswechsel. Wir haben ja schon erwähnt, diese Tiefenläufe der AV, auch die gesamte Rolle der AV, die halt relativ viele Freiheiten genießen, immer wieder gucken, wo können sie jetzt auffüllen, die auch dann tatsächlich manchmal Breite geben, wenn dann doch mal ein Odyssee in das Zentrum wandert. Einen Kane, der sich da zurückfallen lässt, andere Spieler, die dann Tiefe geben, da hast du dann relativ viele Positionswechsel. Ich fand, in der Hinrunde haben sie dann noch mehr gemacht, was krasse Positionswechsel angeht. Also da erinnere ich mich auch an das Bremen-Spiel, wo sie dann wirklich sehr, sehr frei auch teilweise dann über den Platz gegangen sind und dadurch die Manndeckung gesprengt haben. In der Rückrunde fand ich es etwas zurückhaltender, was auch klar ist durch die ganzen Verletzungen. Auch Leimer hat ja nicht von Anfang an auf dieser Position, die für ihn ungewohnt ist, so performt. Der hat jetzt erst in der Rückrunde eine richtig geile Rückrunde gespielt. Da war dann viel Improvisation. Aber ich finde vor allen Dingen diese Mischung aus Positionsspiel und Positionswechseln sehr, sehr interessant.
Martin?
Ja. Genau, also die Art von die Strukturfindung, die die haben als Mannschaft, also in was für Strukturen die reinkommen, so ganz flexibel und organisch, die ist phänomenal. Die habe ich selten so gut gesehen bei irgendwelchen Mannschaften. Also die kommen in ganz unterschiedliche Strukturen rein und sehr, sehr häufig sind es welche, die genau in die Situation passen und die den Spielern sehr gute Optionen geben. Diagonalität ist ein Riesenthema, das machen sie so extrem wie, weiß ich nicht, ob schon mal eine Mannschaft davor, also dass sie immer wieder von außen nach innen, von außen nach innen, von außen nach innen, von außen nach innen und auf die andere Seite und wieder von außen nach innen. Immer wieder, also diese Leverkusen hat es letzte Saison so ein bisschen bemerkenswert gemacht, dass sie sehr stark aufs Zentrum fokussiert waren, sehr vertikal und so Zentrum, 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 solange es geht und dann erst nach außen. Und Bayern hat die umgekehrte Logik, dass sie sagen, Zentrum ist eh meistens dicht, also wir machen immer erstmal außen und dann versuchen wir aber ins Zentrum zu kommen. Und dann, wenn es von der einen Seite nicht geht, versuchen wir es von der anderen Seite und du hast immer dieses Dreieck von Außenverteidiger, Winger und einem der zentralen Spieler. Was so ein bisschen, das ist ein ähnliches Dreieck, wie du es im 4-3-3 hast, mit Außenverteidiger, Winger und Achter, aber bei Bayern ist das so höher in die Formation reingeschoben, ne, weil die Außenverteidiger schon so ein bisschen reingeschoben sind, dann ist das der vordere Spieler ist tendenziell der Zehner oder der Stürmer, nicht der Achter, dann kann manchmal da noch ein Mittelfeldspieler mit dazukommen, was Flexibilität bringt und dann hast du dahinter häufig noch einen Kimmich oder einen breiten Innenverteidiger, die da reinspielen können und über diese Flügel Dreieckskonstruktionen, die aber sehr, sehr flexibel sind, versuchen sie immer wieder Richtung Sturmzentrum zu spielen. Sind da, nutzen extrem viel Dribbling, sind, glaube ich, von den europäischen Topmannschaften mit Abstand die Mannschaft, die am meisten dribbelt. Wahrscheinlich noch mit Paris. Paris ist jetzt auch mit Dembele und Kvaratskhelia extrem Dribbling fokussiert. Paris hat übrigens auch ein bisschen diese Struktur, die Bayern machen, was ja so ein bisschen so ein 3-3-4, 3-3-2-2 so häufig ist, weil ein Sechser zurück, Außenverteidiger rein, Und dann Stürmer, Zehner, Winger, Winger, also so dieses 3-3-4-mäßige mit so ein bisschen falsche Neun-mäßig vorne. Das macht Paris auch relativ viel die Saison. Und das ist eine Struktur, die hat man auch bei Pep-Teams schon gesehen, das hat City auch mal gemacht. Und ich meine mich zu erinnern, dass das eigentlich auch mein Lieblings-City-Team war. So, weil du dadurch, du ermöglichst dadurch deutlich mehr Interaktion, deutlich mehr Kombinationsspiel, Zusammenspiel in diesem Übergang von außerhalb des Blocks nach innerhalb des Blocks. Also so beim Einbrechen in die gegnerische Formation hast du so viele Möglichkeiten, die du nutzen kannst. Und sehr viele Mannschaften, die positioneller spielen, eben auch City, wenn sie einfach nur einen Mittelstürmer vorne drin haben, bei denen ist es häufig so, wir warten auf den Moment, wo wir einen Pass auf einen Spieler spielen können. Der muss irgendwie frei sein. Und bei Bayern ist viel mehr, dass wirklich so einfach daran gewerkelt wird, den Gegner irgendwie aufzuschrauben mit Dribblings, mit Kombinationen, mit 1-2, mit auch mal ein Spieler einfach, der entgegen Kane kommt, mal entgegen Musiala kommt, mal entgegen, kriegt einfach mal einen Ball in den Fuß und darauf muss der Gegner reagieren, dann wird eine Ablage gespielt, dann wird sich mal gedreht oder so und dann werden wieder die Räume bespielt, die daraus entstehen. Also es ist so in diesem Übergangsspiel eine sehr starke, es ist sehr organisch, sehr lebendig, sehr aktiv in den besten Phasen. In den weniger guten Phasen ist diese Aktivität gerade ein bisschen runtergegangen. Ne? Also mir hat auch die Hinrunde noch besser gefallen als die Rückrunde. Musiala war auch in der Rückrunde nicht mehr dabei. So, das macht natürlich nochmal einen Unterschied. Ist aber eine Spielweise, die mit Leverkusen aus der vergangenen Saison gemeinsam hat, dass dieses permanente Anklopfen beim Gegner, dass man permanent den Gegner irgendwie unter Druck setzt und zur Aktion zwingt und nicht nur schon natürlich auch zirkuliert, aber nicht immer nur freier Spieler und der Gegner kommt gar nicht rein, sondern vielmehr auch Spiel in den Druck rein und Flexibilität und so. Und gefällt mir immer noch
aber sehr gut. Hat das eine Aussage?
Entschuldigung, eingehakt. Bei Dribbling sind sie tatsächlich Zweitmeister nach Barcelona, das habe ich gerade nachgeschlagen.
Sind nur noch mehr mittlerweile?
Barcelona ist auf 1.
Weil Jamal jetzt jedes Spiel 15 Dribblings macht. Ja.
Max, mach du gerne deinen Punkt. Entschuldigung,
ich habe dich gerade vor. Ja, ich wollte die Frage jetzt an dich stellen, Tobi. Was sagt es denn aber dann aus, dass Bayern in der Champions League so oft auf die Nase gefallen ist und da ja deutlich Grenzen aufgezeigt bekommen hat? Oder ist das jetzt zu generalisierend gesprochen?
Weiß ich gar nicht. Wo haben sie auf die Nase bekommen? Gegen Feyenoord haben sie auf die Nase bekommen. Gegen Barcelona haben sie auf die Nase bekommen.
Gegen Aston Villa.
Gegen Aston Villa, ja, aber wobei auf die Nase bekommen, das war Aston Villa, habe ich schon so eine Erinnerung, dass Bayern da 20 Chancen hatte und Aston Villa dann irgendwie einen Konter gesetzt hat. Also auf die Nase bekommen haben sie wirklich gegen Barca. Es gab so diese Phase in der Hinrunde, da haben sie gegen Barca richtig auf die Nase bekommen, gegen Frankfurt, wo wir dann auch diskutiert haben, funktioniert diese Abwehr, wo es aber einfach so war, dass sie gegen die Teams, die auf der Welt mit am besten eingestellt sind darauf, wie spiele ich in den Manndeckung aus oder wie schaffe ich auch Tempo hinter die Manndeckung, gegen die haben sie verloren. Also sie haben, Rafinha hat ihnen, glaube ich, ja drei Dinge eingeschenkt und Ikitike und Mamouche dann auch.
Das war auch unentschieden gegen Frankfurt.
Ja, aber haben sie drei kassiert, aber 3-3, ja.
Ja, genau.
Das stimmt, ja. Und das haben sie, finde ich, dann sind wir bei der individuellen Geschichte. Also es ist nicht ganz so extrem wie letzte Saison, weil letzte Saison haben wir wirklich eigentlich jeder Bundesligist nur geguckt, wie kriegen wir Upamecano rausgezogen und dann, dass der sich nicht schnell genug dreht. So, das hat diese Saison nicht ganz so extrem. Aber du hast halt schon noch einen Qualitätsabfall, wenn du 1-gegen-1 spielst, das, was sie vorne im Pressing halt rausholen und auch was sie im Mittelfeld im Pressing rausholen und das, was sie in der Abwehr im Pressing rausholen. Und ich finde da noch bei den Bayern extremer als bei anderen Teams, dass sie mit dem Mann gegen Mann eigentlich jedes Spiel, auch gegen Unterklassik-Teams, gibt es immer so mindestens eine Riesenschance, die sie zulassen, weil immer ein Ball dann doch durchrutscht. Mhm. Und ich glaube, das ist dann das Problem da in der Form dieses Spiels. Ich weiß nicht, was Martin dazu sagen würde.
Ja, die Frage ist so ein bisschen wie, also ich bin ja meine Grundeinstellung ist ja, dass es kein Defensivsystem gibt, was dir hundertprozentige Sicherheit gewährleistet, sondern wenn der Gegner das Richtige macht, dann schießt er auch ein Tor. Das ist natürlich, wenn ich schwächere Spieler habe, ist es umso schwerer so. Und deswegen finde ich es immer ein bisschen, dass man den Maßstab anlegt, die müssten so verteidigen, dass der Gegner zu null Chancen kommt. Bisschen also das Ding ist, dass man das natürlich manchmal schafft, aber eher aus dem eigenen Ballbesitz heraus, mehr als durch die Verteidigung oder weil der Gegner halt wirklich keine Lösungen findet. Ich glaube aber, eigentlich sollte das nie so sein. Also das ist etwas, was praktisch manchmal möglich ist, was theoretisch eigentlich nicht möglich sein sollte und was, glaube ich, auch einfach, weil die Mannschaften cleverer und besser werden, immer seltener der Fall ist. Ich glaube, da sind wir immer noch, das ist eine Perspektive, die gab es früher eigentlich, glaube ich, auch nicht. Ich glaube, in den 90ern hat man nicht erwartet, dass die Bayern keine Chance zulassen über 90 Minuten, sondern einfach nur, dass sie das Spiel gewinnen am Ende. Mhm. Und das hat sich so über die 2010er Jahre, wo Bayern das geschafft, wo die Top-Mannschaften generell das häufig geschafft haben, weil sie individuell und taktisch komplett überlegen waren und die Gegner gegen den Ballbesitz keine Lösung gefunden haben und gegen das Pressing auch nicht. So, dann bist du so dominant, dass du gar nichts zulässt, weil du individuell und taktisch überlegen bist. Und ich glaube aber, das sollte, ich glaube, du solltest taktisch offensiv gut genug sein, um relativ konstant Chancen rauszuspielen. Aber wenn der Gegner es richtig macht, ist es eigentlich erwartungsgemäß, dass der ab und zu Chancen kommt.
Wobei du jetzt wieder gerade ein bisschen vom Thema wegkommst, ich will dich da mal kurz reingrätschen, weil die Bayern haben ja das, was du gerade gesagt hast, haben sie eigentlich sehr gut geschafft. Also sie haben ja jetzt zum ersten Mal seit Jahren, ich glaube, das sind die meisten Punkte seit 5 oder 6 Jahren. Oder
1920, glaube ich.
Ja, genau, seit Flick, genau. Die meisten Tore halt, hatten ja fast diese 100 Tore geknackt. Also sie haben das ja, alles, was du gesagt hast, sehr gut hinbekommen. Ja. Nur je besser der Gegner wurde, umso schlechter hat es da funktioniert. Da muss man halt schon die Frage stellen, wieso haben sie halt, sie haben jetzt auch in der Champions League, glaube ich, gegen kein richtiges Top-Team außer Leverkusen einen Sieg geholt.
Aber ist es nicht erwartungsgemäß? Also sollte nicht
gegen absolut, PSG haben sie, glaube ich, noch gewonnen, ja.
Sollte nicht absolut alles, was man macht, gegen bessere Gegner schlechter funktieren als gegen schlechtere Gegner?
Ja, das stimmt. Das
der Unterschied war vielleicht ein bisschen zu groß, kann man sagen.
Der Spread ist größer geworden. Also in den vergangenen Jahren waren die Bayern so auf einem Niveau und da haben sie es aber auch dann eben nicht immer geschafft, gegen Bochum zu gewinnen beispielsweise. Das ist ja die Klassiker. Und sie haben es aber dann jetzt ist der Spread größer geworden. Du merkst halt schon deutlich, es ist ja auch völlig klar, weil es nochmal Manndeckung sehr viel stärker davon abhängig ist, wie gut ist der Gegner, so wie gut ist die Gegnerfähigkeit. Und da haben sie mit dieser Form Probleme. Und das, was natürlich hinzukommt, was aber auch dann wieder so ein Abfallprodukt der Strategie ist, dadurch, dass sie eigentlich immer nur hohes Pressing oder Ballbesitz haben, sind die Bayern nicht gut in tiefen Phasen. Und die hast du halt, wenn du gegen Barca spielst, die hast du halt, wenn du gegen Inter spielst, hast du die immer wieder drin.
Das stimmt. So.
Und gleichzeitig sind auch die Topspiele enger geworden. Also klar, Bayern ist jetzt verdient und mit weitem Abstand Meister geworden. Aber gegen Leverkusen hattest du ein sehr, sehr gutes Spiel, wo Leverkusen nur verteidigt hat, das unentschieden ausging. Du hattest ein sehr, sehr defensives Spiel, wo Bayern einfach nur Glück hatte, dass es unentschieden ausgegangen ist. Und dann hattest du die zwei Champions League Spiele, wo man aber auch wirklich nicht komplett vergessen sollte, dass im Hinspiel Leverkusen zwei krasse Fehler macht, die direkt zu Toren führen und im Rückspiel Florian Wirtz fehlt. Also deswegen will dem Bayern nichts wegnehmen, aber den Kontext sollte man schon noch mit dazu liefern. Und bei Dortmund, gegen Dortmund konnten sie auch nicht gewinnen in dieser Saison.
Gegen Inter haben sie allerdings natürlich auch einfach Standard-Gegentore gekriegt. Weiß nicht, wie systematisch man das einordnen muss. Aber ja, es ist vielleicht ein bisschen, also eine interessante Überlegung ist natürlich, dass Inter mit diesem Stürmerpärchen, das hast du vorhin schon erwähnt, und Barcelona mit Lewandowski und mit generell der Art und Weise, wie die tief spielen und mit der Anzahl von Spielern, Pedri vor allem, die sehr, sehr pressingresistent sind, ob das nicht Mannschaften sind, die besonders gut gegen diese mannorientierte Spielweise sind, die haben ja auch gegeneinander sehr, sehr viele Tore gemacht, die konnten sich ja gegenseitig auch nicht verteidigen, ob man dann nicht anders verteidigen müsste, aber dann ist wieder, da bin ich wieder bei der These, die ich eingangs gesagt habe gerade, ich glaube, wenn du das Richtige machst, funktioniert kein Defensivsystem. Ich glaube, du müsstest...
Ja, aber da würden dir, glaube ich, Atletico würde dir da widersprechen.
Ja, wo Union ist denn Atletico? Ist Atletico im Champions-League-Finale dieses Jahr schon wieder?
Na, dieses Jahr nicht, aber...
Ja, also, auch lange nicht mehr.
Aber es ist möglich, so zu verteidigen, dass der Gegner quasi zu fast keinen Chancen kommt.
Die Frage ist halt, die sich mittelfristig stellt...
Ich glaube, das gilt nur, wenn der Gegner nicht gut spielt.
Die Frage, die sich halt langfristig stellt, ist, ob die Bayern mit diesem System die Champions League gewinnen können. So, das ist ja da auch ein bisschen der Anspruch von den Bayern, das muss man sagen. Also in der Bundesliga sehe ich halt, wenn sie jetzt noch ein paar Weiterentwicklungen machen, das ist kein Problem. Nur die Frage ist halt, wenn du so extrem diese Manndeckung spielst, die Bayern, finde ich, spielen es nochmal extremer als viele anderen. Also da haben wir eben nicht dieses, wir probieren es mal am 3-4-3 hoch aus und dann ziehen wir uns aber zurück ins 5. Sondern wir ziehen das durch bis zur letzten Sekunde so. Ob dann ist die Frage, ob du damit dann halt wirklich Champions League gewinnen kannst. Und ich glaub, du hast ja gerade schon gesagt, das einmal noch kurz, sie haben diese Saison 2 Spiele gegen Leverkusen gewonnen in der Champions League, hat Max auch gerade eingeordnet, 1 gegen PSG. Und dann halt immer, wenn sie auf wirkliche Top-Teams trafen, haben sie entweder unentschieden gespielt oder verloren. Also das ist noch der Schritt, den die Bayern jetzt machen müssten, logischerweise.
Atletico hat diese Saison übrigens 2x4 Gegentore von Barcelona bekommen.
Da haben sie nicht gut verteidigt. Da waren sie nicht zu offensiv eingestellt. Waren sie zu offensiv. Kann nicht anders gewesen sein.
Einmal haben sie auch nur ein Gegentor gekriegt. Aber
alle haben die Saison 4 Gegentore von
Barcelona genau.
bekommen.
Ja, genau.
Auch Inter hat 3 Gegentore von Barcelona bekommen.
Ein bisschen mein Punkt. Was ein interessanter Punkt daran ist generell, ist, dass du, wenn du sehr, sehr dominanten Fußball spielst, übst du die ganze Zeit dominanten Fußball. Mhm. Wenn du dann gegen Mannschaften spielst, die auch sehr dominant spielen können, dann musst du entweder so dominant sein, dass du sogar gegen die dominanten Mannschaften immer noch dominant bist, oder du musst dann auf einmal aus einer nicht kontrollierten, aus einer nicht dominanten Situation heraus spielen, was du nicht gewohnt bist, was du im ganzen Saisonverlauf nicht gelernt hast, was du nicht oder nicht geübt hast. Und das ist so ein bisschen, wie sagt man das, Fluch der eigenen Tat oder so, dass man so gut ist, dass man dann schlecht darauf eingestellt ist, was passiert, wenn man nicht mehr so gut ist. Und das ist vielleicht ein bisschen ein sehr großer Vorteil, den Real Madrid in sehr vielen Saisons hat. Real Madrid sind häufig gar nicht so kontrolliert. Die sind selbst gegen schwächere Gegner, weil die taktisch so ein bisschen Kraut und Rüben sind, haben die viele Gegner, die eigentlich gut mithalten können gegen die. Die Real Madrid auch mal hinten reindrücken, die auch mal unter Druck setzen, wo die auch mal Bälle verlieren und wo Real einfach auch mal überleben muss, einfach mal einen Strafraum verteidigen muss, einfach auch mal einen Konter setzen muss. Und deswegen sind die dann gegen diese besseren Gegner, fühlen die sich relativ wohl, weil die mehr oder weniger gegen die das gleiche Spiel spielen, was die immer spielen. Und da ist dann die Frage, okay, verzichte ich dann jetzt auf Kontrolle und Dominanz gegen Bochum, Heidenheim und Stuttgart oder Bremen? Oder sage ich, okay, gut, das ist halt ein Abfallprodukt, denn letzten Endes, was halt ist halt unschön, ist halt negativ, aber kann ich nicht vermeiden. Sonst müsste ich quasi, Real ist ja nicht Meister geworden diese Saison. Ne? Also bei Real ist dadurch permanent die Meisterschaft gefährdet.
Und du hast natürlich gesehen mit dem Rückspiel in Leverkusen, wo Bayern zwar, sie wollten sehr wahrscheinlich nicht so wenig Ballbesitz haben und so tief stehen. Ja. Also es war auch eine Qualität von Leverkusen. Aber da hast du auch gesehen, wie weit Bayern davon entfernt war, dieses Spiel zu gewinnen.
Ja.
Und gleichzeitig die Diskussion danach war klar, also eigentlich kannst du so nicht spielen. Das war quasi die Antwort darauf, nee, du kannst es nicht im Ligabetrieb üben. Du musst einfach hoffen, dass du das in diesen Topspielen überstehst und dass die Spieler dann hinbekommen.
Interessant ist, dass Leverkusen das natürlich durchaus mal macht. Also Leverkusen hat ja auch letzte Saison schon, und da waren sie auch unterm Strich sehr dominant, aber da hatten sie zumindest immer mal wieder Phasen und haben es halt auch in diesem Bayern-Rückspiel damals dann auch ausgehalten, den Druck, und dann im richtigen Moment die Nadelstiche setzen können. Also vielleicht ist es die beste Spielweise. Vielleicht sagen wir in 10 Jahren, du willst nicht konstant 70% Ballbesitz haben. Du willst mal phasenweise 70% Ballbesitz haben, aber du willst auch mal den Gegner mitspielen lassen, damit du weißt, wie das ist, damit du auch damit gut klarkommst. Vielleicht ist das mal so. Aber das ist ein ziemlich kompliziertes Thema. So, also man kann sich da leicht hinstellen und sagen, ja, die kommen gegen Barcelona nicht so gut zurecht, weil die sonst nicht gegen Barcelona spielen, aber das ist nicht so einfach zu kompensieren. Hm.
Ist das für euch ein Thema, dass Leverkusen und Stuttgart die Saison größere Probleme hatten?
Es ist auf taktischer Ebene, finde ich, nicht das riesige Thema. Also gerade Stuttgart hat sehr viel gemacht wie in der vergangenen Saison und hat auch sehr viel gut gemacht. Also sind bei den Expected Goals immer noch unter den Top 4, was die Teams angeht. Die hatten defensiv Schwierigkeiten. Die hatten natürlich auch in der Abwehr für ihre komplette Stammverteidigung in dem Sinne verloren. Und ein Chabot, so gern ich ihn mag, kann das halt nicht 1:1 auffügen. Jeltsch hat sich da sehr schnell eingefügt. Aber da reden wir dann wieder gerade bei der Absicherung von Kontern, weil Stuttgart eben die Konterabsicherung braucht, weil sie ja relativ viel Risiko gehen mit dem Art von flachen Pässen, die sie auch häufig ins Zentrum einspielen. Da reden wir dann über individuelle Probleme wieder. Genauso bei Leverkusen ein Stück weit, weil Leverkusen war, das vergessen wir gerade, weil die in den letzten Wochen und Monaten so abgesackt sind, die waren sehr lange sehr, sehr gut. Also die waren sehr lange, haben sie sehr, sehr gut gespielt. Die waren in der Champions League in den Top 8 mit dabei. Die haben in der Bundesliga sehr, sehr gute Spiele gezeigt. Teilweise da war es sogar ein bisschen, dass sie ein Stück weit flexibler noch geworden sind. Das hat auch diese diagonalen Elemente, die Martin bei den Bayern angemerkt hat, die habe ich auch bei Leverkusen diese Saison stärker wahrgenommen. Da haben auch ein bisschen noch Kadertiefe dazu gewonnen, haben auch mit der Schick-Würz-Kombi, die nochmal ein Stück wichtiger war, fand ich, als vergangene Saison. Also da war auch lange Zeit sehr viel sehr gut und sie haben auch sehr lange Zeit gar keine Spiele verloren. Mhm. Und am Ende der Saison ist es aus, finde ich, nicht taktischen, nicht fußballerischen Gründen komplett auseinandergebrochen. Alonso lag einmal die Saison richtig falsch, das war in Bielefeld, da hat er den komplett falschen Matchplan sich herausgesucht und damit war die Saison beendet für Leverkusen.
Mhm. Und hätte man das Spiel gegen Bayern gewonnen, also das Liga-Rückspiel, wer weiß, wie es dann gekommen wäre. Ich habe mit Kevin Scheuren schon den Leverkusen-Part aufgenommen. Der stellt da die These auf, wenn Leverkusen das gewinnt, wenn Wirtz da die Chance verwandelt, dann wird Leverkusen Meister. Weiß nicht, ob man es...
Ich weiß nicht, ob sie Meister werden, aber es ist auf jeden Fall dann ein offener Meisterkampf, den Leverkusen bis zum Ende durchzieht, glaube ich. So, und dann hat Leverkusen, glaube ich, wenn sie da das Tor machen und das können sie machen, dann haben sie wieder eine extrem gute Saison gespielt. Und so haben sie immer noch eine sehr, sehr gute Saison gespielt. Die Saison steht im Schatten der Vorsaison. Aber wenn Leverkusen jetzt, wenn Leverkusen letzte Saison so eine Saison gespielt hätte wie die Saison, hätte man auch gedacht, wow.
Ja, klar. Das stimmt allerdings, ja. Und interessanterweise ist es ähnlich bei Stuttgart, aber halt ohne, dass die Ergebnisse gestimmt hätten. Also das ist natürlich schon das Bittere, dass ja Tobi recht hat, dass eben Stuttgart sehr, sehr viele Dinge ähnlich gut gemacht hat wie in der Vorsaison, aber eben aus verschiedenen Gründen die Ergebnisse nicht da waren und da siehst du halt dann auch den Unterschied. Also hatten dann irgendwann nichts mehr mit Europapokal zu tun und müssen jetzt hoffen, wir nehmen hier vor dem DFB-Pokalfinale auf, müssen hoffen, dass man darüber noch ein was Historisches schafft und dann war es auch eine gute Stuttgart-Saison. Aber ansonsten halt schwieriger.
Ich find's da eigentlich ein super interessantes Thema, wenn man, das kriegt man nicht mehr so richtig hin, weil man die Vorsaison hat und weil man sehr sieht, wie die spielen. Aber wenn man jetzt die ganzen Spieler, die Stuttgart hat, in einem anderen Kontext nur kennen würde, bei irgendwelchen anderen Vereinen, wie stark würde man den Kader einschätzen? Würde man sagen, das ist eine Mannschaft, die um Europa mitspielen sollte? Ist das eine Mittelfeldmannschaft oder ist es eher eine Abstiegskampfmannschaft? Das lässt sich, finde ich, das lässt sich nicht seriös beantworten so, weil zum Beispiel Führich sagen wir jetzt, weil er jetzt Nationalspieler ist, das ist ein Spieler, der ist schon so das Niveau, dass man sagt, musste vielleicht um Europa mitspielen. So. Aber das hätten wir ja vor 2 Jahren noch nicht gesagt. Deswegen,
du hast doch 1000 Beispiele im Kader, an denen du es beantworten kannst. Hättest du gesagt, Mittelstädt ist ein Europapokalspieler, bevor er zu Stuttgart unter Hoeneß ist? Nein. Ja. Hättest du Jamie Leveling gesagt, er ist ein Europapokalspieler, bevor er zu Stuttgart unter Hoeneß ist? Nein.
Beutemade, aussortiert bei Bremen quasi.
Ja, wobei Nick Beutemade, der hat immerhin sowas Einzigartiges, dass man sich den in allen Kontexten vorstellen kann.
Es ist aber bei vielen von denen auch so, dass die halt noch so jung waren, dass man nicht ganz sagen kann, sind die vielleicht auch einfach so viel besser geworden, ne?
Bei Stuttgart würde ich sogar noch eine Nummer weitergehen und sagen, die sind in den Ausschlägen sehr viel heftiger geworden. Also die schlechten Spiele waren alles schlechter als alles, was sie letzte Saison gemacht haben, aber die guten Spiele waren auch deutlich besser als, nicht nur nochmal deutlich, aber die waren nochmal besser, weil sie ja zum Beispiel mit Woltemade als ballhaltenden Alleskönner da vorne so, der auf eine ganz andere Art die Bälle hält als ein Gyrassi, eine ganz neue Facette reinbekommen haben, die super interessant war und super interessant anzusehen war, wie er dann die Bälle hält, wie er dann auch immer mehr zu einem Strafraumstürmer wurde im Verlaufe der Saison, auch gerade jetzt am Ende der Saison. Die letzten Spiele fand ich auch super gut, jetzt gegen Leipzig habe ich es auch gesehen, wir nehmen es ja vor dem Pokalfinale auf, diese Kombination Undav-Woltemade, wo es ja erst hieß Woltemade oder Undav und jetzt ist es Woltemade und Undav, die ist ja auch super, super spannend. Also die haben da sehr viele interessante Elemente drin. Sie waren halt defensiv nicht auf der Höhe. Und das ist auch klar, wenn du so deine Abwehr umstellen musst, wenn du auch dann so viel mehr Druck bekommst im Mittelfeldzentrum, wenn du eben nicht mehr diese Ausweichrouten hast über die Flügel, weil eben deine Flügelspieler alle außer Form sind. Das ist ja auch noch eine Geschichte der Saison. Führich habt ihr ja schon genannt. Führich von einem Jahr der große Durchstarter. Und jetzt reden wir nicht mehr davon, dass er der große Durchstarter ist. Da brauchst du ja auch eine eher schwachen Saison. Also die Ausschläge sind größer geworden, aber ich finde es immer noch mit das spannendste Team in der Bundesliga.
bringt mich zu meiner Abschlussfrage an euch beide. Tobi, du darfst doch gerne loslegen. Welches Team war taktisch für dich am interessantesten in dieser Saison und ist noch nicht jetzt hier in dieser Sendung länger besprochen worden? Also keins der Top-Teams. Gab's da eins?
Wir haben ja, das Blöde ist, wir haben jetzt tatsächlich über so gut wie alle Teams gesprochen. Also,
da würden Eintracht Frankfurt-Fans widersprechen, da würden Augsburg-Fans widersprechen. Heidenheim hatten wir nicht, Holstein-Kiel haben wir nur so angerissen.
Doch, bei Eintracht haben wir das schon gesagt. Ich würde sagen, also ich finde St. Pauli fand ich sehr, sehr spannend, weil die werden auch so ein bisschen unterschätzt, finde ich, weil wir alle mal davon reden, was machen die defensiv so gut, aber die hatten auch sehr gute Ballbesitzabläufe. Die haben auch sehr gut, die werden ein sehr gutes Konterteam, aber irgendwann haben halt alle Gegner gesagt, Mensch, die sind so gut, wir können da nicht das letzte Risiko gehen. Also die Risikobefreiung bei St. Pauli-Spielen war häufig von beiden Seiten zu erkennen, nicht nur von St. Pauli. Die werden eigentlich, wenn die noch einen besseren Tiefenläufer vorne drin gehabt hätten oder einen Stürmer, der Bälle hält, wären die in den Top-9-Team für mich gewesen. Also deswegen St. Pauli würde ich hier nominieren.
Martin?
St. Pauli, würde ich noch dazu sagen, ist ein interessanter Case, weil wir, da könnte man vielleicht noch Mainz nennen, viele Mannschaften haben, die, das ist ja meine durchgängige These, die ganz gut sind taktisch in auch sehr vielen Dingen. Und St. Pauli macht es dann nochmal, was man früher ein bisschen häufiger gesehen hat, weil Trainer stärker spezialisiert waren, dass dann aber eine Sache der Mannschaft auch so richtig gut war, wo man gemerkt hat, das wird richtig glatt geschliffen im Training. Das ist wirklich, das sitzt fast perfekt. Und das ist dieses, das Defensivspiel, das Verschieben, die Positionsfindung bei Pauli im Verteidigen, da sind die einfach nochmal besser als alle anderen. Und das ist nochmal ein interessantes Element, dass man da nochmal eine spezialisiertere Mannschaft hat, die trotzdem auch, wie Tobi sagt, auch in Ballbesitzabläufen trotzdem noch gut ist. Also taktisch interessant noch. Haben wir über Kiel schon geredet?
Ich hätte Kiel nämlich jetzt auch gesagt.
Ja, ich habe eigentlich müsste ich wahrscheinlich Freiburg sagen, aber ich habe irgendwie, ich habe gerade zu wenig Freiburg-Spiele so richtig auf dem Zettel gedanklich. Ich kann mich nicht so seriös dazu äußern, wie ich gerne würde. Ich habe mehr Kiel-Spiele gerade im Kopf. Die haben ja auch echt viele, die haben 49 Tore gemacht am Ende, ne? Wie viel sind denn das im Liga-Vergleich? So viele wie Freiburg. Mehr als Hoffenheim, fast so viele wie Leipzig. Also relativ bemerkenswert, was sie dann gerade in der zweiten Saisonhälfte, wie sich das dann teilweise auch ausgezahlt hat. Wenn sie auch unkonstant waren, wenn sie nicht die Stabilität reingebracht haben, nicht die Defensivstärke hatten, die man braucht. Aber das war einfach eine Mannschaft, die hat man immer anschauen können und gesehen, obwohl die individuell eigentlich nicht mithalten können, können die aber als Mannschaft mithalten. Es hat häufig nicht fürs Ergebnis gereicht am Ende, aber sie hatten immer die Möglichkeit und haben zumindest ein paar auch sehr, sehr gute Ergebnisse geholt.
Würde ich nämlich auch sagen. Hat immer Spaß gemacht, Kiel-Spiele zu sehen und da ist auch immer was passiert. Und das war auch so wohltuend, dass Kiel das erste Team seit gefühlt 10 Jahren war, bei dem nach 0-2 das Spiel nicht vorbei war. Sondern du wusstest, jetzt kann noch was passieren. Das gab es zwar manchmal, weil Teams nicht in der Lage waren, eine Führung zu verteidigen, da konnte man das sagen, aber quasi, dass du beim zurückliegenden Team sagen konntest, na, wart's mal ab, da kann jetzt noch alles passieren, das hatte ich schon ganz lange nicht mehr und allein deshalb war die Spannung höher. Ihr zwei, das hat große Freude gemacht, das war eine sehr schöne Aufnahme, wenn auch Tobi natürlich die Schwierigkeit hatte, sich hier immer wieder einschalten zu müssen aus der Ferne, aber ich hoffe, es war trotzdem für dich aushaltbar. Vielen, vielen Dank, Tobi Escher, wie immer große Freude, dich im Rasenfunk zu haben.
Es war sehr aushaltbar mit euch und vielen Dank für die Einladung nochmal.
Sehr, sehr gerne. Und dann herzlichen Dank an Martin Raffet, dass er nicht nur den Bund Deutscher Fußballlehrer schlauer macht, sondern auch uns, die Hörerinnen und Hörer, und hier in die Rasenfunk-Headquarters gekommen ist. Martin, vielen, vielen Dank für deine Zeit und Expertise.
Vielen Dank für den Kaffee.
Ja, sehr, sehr gerne. Das ist inbegriffen in der Einladung. kann ich auch allen anderen Gästen hier schon mal so ankündigen. Also ich danke sehr herzlich euch beiden und ich danke natürlich auch euch, lieben Hörerinnen und Hörern. Herzlichen Dank für euren Support. Ihr wisst ja, alles, was wir hier im Rasenfunk machen, ist Werbe-, Paywall- und sponsorenfrei. Wir finanzieren uns ausschließlich über eure freiwillige Unterstützung auf rasenfunk.de/supportersclub. Da bekommt ihr alle Informationen, wie man uns unterstützen kann. geht auch mit kleinen Beträgen nach dem Value-for-Value-Prinzip. Also überlegt euch einfach, welchen Gegenwert hat eine Sendung wie diese hier in eurem Leben, und diesen Wert könnt ihr uns dann, wenn ihr wollt, zukommen lassen. Herzlichen Dank an alle, die das schon getan haben. Wenn ihr Feedback habt zu dieser Folge, dann geht gerne auf mitmachen.rasenfunk.de, und ansonsten freue ich mich auch, wenn ihr die anderen Feeds des Rasenfunks abonniert, wenn ihr in andere Sendungen reinhört, diese Sendung hier weiterempfehlt. Und wenn ihr wollt, dann könnt ihr uns auch bewerten. Bleibt gesund und bis bald hier im Rasenfunk. Macht's gut. Ciao.
Der Rasenfunk lebt von euren Beiträgen. Vielen Dank.